Ich sage auch immer, das Buch, was da jetzt, was du in den Händen hältst oder die Leute, das ist sozusagen das beste Buch, was ich zu dem Zeitpunkt schreiben konnte. Kann sein, dass ich vielleicht, wenn ich 3 Jahre länger Zeit gehabt hätte, ein besseres Buch hätte schreiben können. Dann aber auch wieder die Frage, wer nimmt das dann am Ende eigentlich so wahr?
Egal, was wer erzählt, das, wofür man brennt, ist das, wofür man lebt. Und es ist nie zu spät. Ich habe längst gewählt, ein Leben voller Liebe und Kreativität. Mit dieser Line von Yutu herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, wollte ich fast sagen. Irgendwie hatte ich im Kopf, wir sind bei Unternehmer Jam Session, deswegen bin ich auch mit einem Zitat hier rein. Und dann ist mir aufgefallen, wir sind ja bei Beats, Rhymes and Love, wo ich mich nicht minder drauf freue. Beides Podcasts, die ich in mein Leben geholt habe und für mich ein Ausdruck voller Liebe sind, nämlich Unternehmer Jam Session, die Liebe zum Unternehmertum, und Beats, Rhymes and Love, die Liebe zur Musik. Und genau darum soll es auch heute gehen. Ich freue mich wahnsinnig, dass er mir zugesagt hat. Jan Wehn ist zu Gast bei Beats, Rhymes and Love und er hat 5 Lieblingsalben, /Songs dabei. Und wir sprechen aber nicht nur darüber, sondern auch über sein jüngst erschienenes Buch Deutsch Rap, was ich muss es sagen, verschlungen habe, und parallel dazu gelesen habe ich auch sein davor erschienenes Buch. Könnt ihr uns hören? Eine Oral History des deutschen Rap, was er gemeinsam mit Davide geschrieben hat. Und beide Bücher kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen, wenn ihr Deutsch-Rap-Fan seid und wenn ihr es noch nicht seid und vielleicht ein bisschen in die Kultur eintauchen wollt und woher vielleicht die Liebe der Akteure kommt zu dieser Kultur, zu den Songs und all, was damit zu tun hat. Wie gesagt, die beiden Bücher, echte Herzensempfehlungen. Und diese Folge jetzt ist ein bisschen mehr als, ich sag mal, das klassische Beats, Rhymes and Love. Wir sprechen auch über das Buch. Mir ist aufgefallen, ich spreche mal wieder sehr viel, deswegen werde ich mich bemühen, jetzt das Outro kurz zu halten. Ich hatte so wahnsinnig Bock auf diese Folge wie auf jede Folge. Ich war so gehypt, weil ich diese beiden Bücher gelesen habe und ich so viele Sachen entdeckt habe in den Büchern von Songs, die man ja mal wieder hören kann. Da spreche ich auch mit Jan drüber. Und ich hatte aber auch so im Kopf, hey, warum fehlen aus meiner bescheidenen Sicht nur, warum fehlen da irgendwie so viele, wollte ich jetzt schon sagen, Songs und Akteure, Rapper, Rapperinnen, die ich so auf dem Schirm habe. Und ich weiß gar nicht, steht es im Vorwort drin, und ich hatte auch noch andere Podcasts gehört mit Jan, und er sagt es auch im jetzt hier, das nehme ich schon mal vorweg, dass ihm im Nachgang auch aufgefallen ist, krass, ich habe da auch echt ein bisschen was vergessen an Menschen, an Songs, was ich total nachvollziehbar halte, weil als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe und mir gesagt habe, welche Scheiben möchte ich denn vorstellen, statt 5 standen gefühlt 60 Vinyls vor mir, die ich irgendwie alle unterbekommen wollte. Und logischerweise sind extrem viel rübergefallen, weil ich habe, glaube ich, 2 zu viel reingemogelt, irgendwie so roundabout 7. Von daher sind sehr viele hinten runtergefallen, wie unter anderem Yuto, den ich unbedingt droppen wollte in dieser Folge, ebenso wie Specs, der genauso wie Yuto auch schon zu Gast bei Unternehmer Jam Session war. Die beiden Folgen werde ich auch verlinken. Und Yuto habe ich kennengelernt über Umse. Ja, auch einer meiner Favorite Rapper, für alle, die das so ein bisschen verfolgen. Liebe einfach die Musik von Umse. Auch ihn hätte ich gerne noch getroppt bei den 5 Alben. Auch das musste leider hinten runterfallen. Deswegen jetzt hier im Intro die 3 mal stellvertretend genannt für die anderen, was weiß ich, 53 Alben, die es nicht in diese Folge geschafft haben, aber auf jeden Fall in die anderen Folgen schaffen werden. So, also genug gequatscht. Ich habe ja schon gesagt, ich habe schon in der Podcast-Folge selber sehr viel Wortanteil. Von daher halte ich das Intro kurz. Ich möchte noch zwei Ankündigungen machen, die ich auch nochmal im Outro zum Besten gebe. Nämlich, wenn ihr diesen Podcast pünktlich hört, am 8.5. erscheint er, dann habt ihr noch die Gelegenheit zu überlegen, zu organisieren, dass ihr am 10.5. in Bremen seid, und zwar im Café Vinyl. Wenn ihr mögt, dort lege ich auf im Rahmen der Veranstaltung Kuchenschmaus und Plattenrausch. Ab 14 Uhr wird Jazz, Soul, Funk inspirierte Beats und Songs meinerseits geben. Und am 10.6., also einen Monat später, findet die zweite Beats und Business Veranstaltung statt in Kassel, wieder im Voyage. Thema ist Rap und Unternehmertum aus Kassel-Nordhessen. Das der Vorankündigung. Und eins kann ich noch sagen, es gibt noch ein Outro zu dieser Folge, und dort berichte ich ganz kurz versprochen von meinem Besuch bei der Lesung von Jan Wehn im Schlachthof in Kassel im Rahmen von dem Buch Deutschrap. Also jetzt steigen wir rein in den Plausch mit Jan Wehn, und da gibt es dann auch irgendwann im Laufe dieses Plausches Beats, Rhymes and Love mit jeweils 5 Platten, beziehungsweise mir sind es, glaube ich, 6 oder 7. Also viel Spaß!
Ich habe heute zum ersten Mal verstanden, also ich weiß gar nicht, aber bewusst verstanden, dass Karfreitag ein Feiertag ist. Ich war der festen Überzeugung, Karfreitag ist nur in einigen Bundesländern Feiertag. Aber ich habe es da gemerkt, als ich einkaufen gehen wollte. Ich konnte heute nicht einkaufen gehen.
Ich weiß das, weil ich aus einer Pfarrfamilie komme.
Ah, sehr gut.
Und dementsprechend Ostern, also ich bin mittlerweile aus der Kirche ausgetreten, aber Ostern bei uns zu Hause halt immer sehr hochgehalten wurde und dann eben auch nicht wie bei allen anderen immer erst am Ostersamstag begann, sondern eben mit Karfreitag. Also wenn ich es richtig verstehe, für Christen ist Karfreitag sozusagen der höchstmögliche Feiertag, den es überhaupt gibt. So, weil Jesus halt an dem Tag gestorben ist.
Ja.
Und deswegen haben die Geschäfte zu. Ja.
Ja, dann sorry an alle Christen für meine Aussage, dass ich nicht wusste, dass Feiertag ist.
Aber wie es, also ich sag's, wie es ist, ich war heute auch schon, also jetzt nicht einkaufen, aber ich war ja schon bei einem Bäcker und hab dort auch was gekauft. Also
für mich ja. Ja, ich musste mich dann auch gastronomisch versorgen, weil ich, was heißt auch, ich war 2 Tage lang unterwegs und hatte nichts mehr hier, um mich selber zu versorgen. Musste ich nach extern gehen.
Den so gut kenne ich mich jetzt in der Ecke auch nicht aus, ne? Aber was ich auf jeden Fall kenne, bei uns gibt es diese Teegut-Supermärkte, die quasi ohne Personal auskommen. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt. Aber
das sind diese kleinen, ne?
Ja, aber die sind schon richtig begehbar. Das sind nicht die Automaten. Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Die haben so, aber so einen bestimmten Namen.
Ja.
Also ich denke, Teegut kommt ja aus Hessen. Auch unweit hier von Kassel, aus Fulda kommen die. Und ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und das war total das heiße Ding, als Teegut auf den Markt gekommen ist, weil das so eine Innovation. Aus Hessen waren ja auch, ich glaube, der erste Bio-Supermarkt dann tatsächlich. Und leider, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die schließen ja alle. Also Teegut ist ja übernommen worden. Und ich weiß gar nicht, Rewe, Edeka, beiden irgendwie teilen die sich das auf. Und wir haben aber auch sehr viel Teegut hier. Aber die haben auch alle geschlossen, weil wir haben leider nicht einen von diesen kleinen begehbaren Dingern nur.
Ah, okay, verstehe. Sag mal, wie weit ist denn der Edersee von Kassel entfernt? Zu denen überhaupt? Ja,
ja, natürlich. Ja, okay. Also nicht natürlich, klar. Ja. Aber wenn man weiß, dass er nur so 25 Fahrminuten entfernt ist, dann auf jeden Fall bin ich offen meiner Tochter.
Ja, ich bin jetzt Ende Mai bin ich da mit meiner ganzen Familie, weil meine Oma ursprünglich von dort kam. Also die ist schon lange verstorben, aber die ist da groß geworden, direkt an der Talsperre auch. Ja.
Ah, cool. Ja, das ist auch ein schöner Ort, Edersee.
Ja, als Kind war ich da super oft auf jeden Fall und bin da mal mit dem Hund drumherum spazieren gegangen und so. Oder der Hund ist mit mir spazieren gegangen. Das war ein sehr aktiver Dackel. Ja, ich freue mich, weil ich war ewig nicht mehr da. Ich glaube, ich bin vor 2 Jahren oder so, als dieses Casper-Konzert in Bielefeld war, da wurden wir, weil alle Autobahnen dicht waren, tatsächlich über den Landweg von Heidelberg bis nach Bielefeld umgeleitet und sind auch am Edersee vorbei. Aber ich muss es mir jetzt nochmal in Ruhe angucken.
Ja.
Also da kannst du auf jeden Fall eine schöne Zeit verbringen.
Sehr schön.
Wenn's Wetter mitspielt.
Ja.
Aber auch ansonsten kann man eine schöne Zeit verbringen.
Ja, das stimmt. Das muss nicht immer wetterabhängig sein, richtig.
Yes. Also, umso mehr vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, wenn du vorher so eine stressige Zeit schon hattest. Also ich kann ganz viel jetzt Danke sagen, ohne dass es jetzt so cheesy rüberkommt. Danke und auch dich danke. Also erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du dieses Buch hier geschrieben hast, was ich schon durchgesuchtet habe. Da sage ich gleich noch was zu. Also danke, weil da ganz viele Erinnerungen dran waren an Sachen, könnte ich mal wieder hören. Und auch Erinnerungen an, ach, das könnte ich jetzt erstmalig hören.
Mhm.
Und ist ja, glaube ich, auch ein Ziel, was du mit damit verfolgt hast, dass genau das damit erfolgt. Und da ich aus dieser Hip-Hop-Kultur komme und ich jetzt liebe, neue Sachen zu entdecken und mich dann immer so total rein nörde, deswegen werden viele meiner Kunden jetzt nicht Danke an dich sagen, weil die ein bisschen hinten übergefallen sind. Statt Businesspläne schreiben, habe ich mich aufs Bücherlesen konzentriert, weil ich habe ja dann noch genau, dass ich nicht kannte. Die habe ich dann parallel gelesen, beide Bücher innerhalb von, weiß ich nicht, 3 Tagen oder so durchgelesen und fand ich super cool, weil ich dachte immer, ich bin so richtig true im Game so. Ich bin Hip-Hop, so nach dem Motto. viele Freunde und Menschen aus meinem Bekanntenkreis würden es wahrscheinlich auch sagen, weil ich für meinen Bereich Hip-Hop sehr viel mir zumindest denke, dass ich da weiß. Aber du hast mir mal den Büchern gezeigt, boah, nee, ganz viel ist auch an mir vorbeigegangen. Was gar nicht schlimm ist an sich erstmal, aber es war total schön zu lesen und es hat so ganz oft Klick im Kopf gemacht und so, daher kommt dieses oder jenes oder war diese Entwicklung. Und ich bin an sich total gut vorbereitet, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, wo uns jetzt das Gespräch hinführt.
Das gucken wir mal.
Wir gucken einfach mal. Ich habe jetzt auch in dem Zuge, du hast ja ein paar Podcasts aufgenommen. Der eine Podcast war ja auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich dir da spät abends noch geschrieben habe, gesagt, oh geil, hast du Bock in meinen Podcast zu kommen, weil du dort erzählt hast, das, was ich eben gerade schon so ein bisschen angeteased habe, dass du dir wünschst mit dem Buch, dass man mal wieder über Hip-Hop spricht, auch mal so ein paar alte Platten wieder aus dem Regal zieht oder was weiß ich, sich alte Platten anhört auf Spotify oder wo auch immer. Und du ja auch live unterwegs bist mit dem Buch, was ich sehr cool finde und auch dir da wünschst, dass eine Diskussion kommt und dass Menschen auch sagen, das sind so die Platten, die mich irgendwie inspiriert haben in einer gewissen Zeit. Und da habe ich mir gedacht, ja, da bin ich genau richtig. Weil ich ja Anfang dieses Jahres das Podcast-Format gestartet hatte, Beats, Rhymes and Love. Und genau da geht es ja drum. Ich habe immer Gäste im Podcast und jeder bringt 5 Alben mit und wir sprechen über diese Alben oder Tracks und die Geschichten dahinter, was einen damit verbindet und so weiter und so fort. Und ich habe gedacht, da bist du doch dann prädestiniert für, wenn du Lust hast. Und Gott sei Dank hast du ja offensichtlich Lust drauf.
Auf jeden Fall, ich bin hier, ja.
Ja, das ist geil. Und nichtsdestotrotz wollen wir oder möchte ich gerne den Zuhörern, die ich so habe, das ist ja überwiegend im unternehmerischen Kontext, ich glaube, das hat sich ja auch schon geschrieben, also der Podcast, den ich zuerst gestartet habe, den es auch immer noch gibt, heißt Unternehmer Jam Session. Und da geht es primär darum, Unternehmergeschichten zu erzählen. Und zwar allumfassend zu erzählen, weil ich fand es immer so ein bisschen schade, dass zum einen, klar, es gibt total viele Unternehmerbiografien, die ich auch gerne lese. Ich möchte aber gerne Geschichten erzählen von den Leuten, die nicht so im Spotlight stehen, weil die haben ja auch viel zu erzählen. Und dann möchte ich nicht nur die Erfolge erzählen, sondern auch der Weg zu dem Erfolg, der ja ganz oft über ein Scheitern kommt und so weiter. Also ich wollte vollständig Unternehmergeschichten erzählen, hatte kleines Side-Fact, als es StudiVZ noch gab, da hatte ich eine einzige Gruppe, wo auch nie was drin war, aber ich habe diese Gruppe gegründet, die hieß schon Gründergeschichten damals. Weil mich das schon inspiriert hat. Das war auch die Zeit, wo ich hier von Tegut mit meinem Prof mich ausgetauscht habe, der er sich mit uns ausgetauscht hat. Ich war einfach fasziniert von diesem Unternehmertum. Und mir wurde irgendwann bewusst, dass für mich Unternehmertum ganz viel mit Hip-Hop zu tun hat. Und mir ist es immer so ein Wunsch, dass ich einfach mal zeigen möchte und die Perspektive aufbringen möchte an Unternehmende gerichtet, hey, die Hip-Hop-Kultur hat eigentlich total, also ich die Hip-Hop-Kultur kennengelernt habe, total viel mit Unternehmertum zu tun. Und Unternehmer-Jam-Session ist so der erste Versuch, das so zu kreuzen, wobei da die Unternehmergeschichten im Vordergrund stehen. Und bei Beats, Rhymes and Love ist es genau umgekehrt. Da steht sozusagen die Musik im Vordergrund und dann die Geschichten und auch unternehmerische Geschichten drumherum. Gerade wer zu Gast bei mir im Podcast ist. Das ist so das Ding, was ich mache. Und genau, wie wollen wir starten? Hast du eine Idee? Doch, ich hab eine super Idee.
Ja, let's go.
Wir machen ein Intro. total innovativ. Und zwar würde ich mal dich vorstellen, was ich mir so zu zusammengedickt habe. Also zuerst habe ich gedacht, und das sage ich auch ganz oft, ich finde das total interessant, mich mit Menschen auszutauschen, die entweder jünger oder älter sind als ich. Also ich selber bin 51, die meisten sind jünger, mit denen ich mich austausche. Und so auch du, weil ich gelesen habe, und du hast auch offen schon gesagt, deswegen kann man es ja sagen, du bist Jahrgang 1984, da habe ich mir gedacht, ah, richtig cool, dann bin ich ja quasi eine Generation vorher. Dann habe ich allerdings gelesen, dass du schon mit 7 oder 8 angefangen hast, Rap zu hören. Und da dachte ich, what the fuck? Mit 8 Jahren schon anfangen, Hip-Hop zu hören, das war dann irgendwie 92. Und dann habe ich gemerkt, da bin ich, glaube ich, nur noch so ein Jahr voraus oder so. Weil ich habe das erste Mal irgendwie so Anfang 90 Hip-Hop gehört, amerikanisch. Tupac war das erste, weil es mir gezeigt wurde von einem Amerikaner. Und dachte ich mir schon mal, okay, gar nicht so weit voraus. Und ich hatte eben ja schon gesagt, ich habe von mir immer so gedacht, ja, ich bin so deep into Hip-Hop, bin ich auch in einer bestimmten Sparte, würde ich jetzt mal sagen. Viele würden so sagen, ja, so ein bisschen hängen geblieben. War ich vielleicht auch lange Zeit so vom Denken her, weil für mich gab es früher so entweder oder. Also entweder hat man Hamburg, Stuttgart gehört oder, weiß ich nicht, Frankfurt.
Genau.
Und so war das auch so ein bisschen bei mir im Kopf. Und was ich so krass auch an deinem Buch finde, ist, dass man bei dir total merkt, dass es bei dir ist, sowohl als auch. Weil das ist ja so eine krasse, coole, bunte Mischung, die du da im Buch abfeuerst, wo mir einmal gezeigt wurde, also danke an mich selber, dass ich auch für mich selber diese Entwicklung hingebracht habe, dass ich da offener geworden bin. Mhm. Also ich höre jetzt auch viel, viel mehr als früher so engstirnig, aber früher war ich einfach sehr engstirnig. Und dann habe ich ein bisschen weiter geguckt, dann habe ich ja klar gelesen, du schreibst für die Juice, habe ich extra rausgesucht. Ich habe noch die letzte Ausgabe der Juice, ich habe noch genau 2 Ausgaben, die andere zeige ich gleich, warum ich sie habe, die ich auch gesuchtet habe und habe dann auch in deinem Vorwort gelesen, was ich total interessant fand, dass du geschrieben hast, du hast dich so tief reingenördet in das ganze Thema, hast dann geschrieben und hast ja auch einfach angefangen, Reviews zu schreiben, ohne dass du da jetzt irgendwie einen Abnehmer für hattest oder so, einfach weil du Bock darauf hattest. Und ich weiß jetzt nicht, ob es im Vorwort ist oder du das in dem Interview gesagt hast, das hatte teilweise schon so ungesunde Züge. Und du wusstest gar nicht, wofür du das tust. Und jetzt möchte ich einen kleinen Side-Fact aus, ich nehme mal vorweg, könnte ich auch später machen, aus dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt so eine Theorie, die habe ich heute im Podcast auch von dir gehört, als ihr über das Curse-Album gesprochen habt. Da hast du über die 2 Songs Overdrive und Slowdown gesprochen. Und es gibt so eine Theorie, ich weiß nicht, ob du die kennst, ich halte es in meinem Buch, ist alles unbezahlte Werbung. Alles neu in 7 Jahren. Es gibt so eine Theorie, dass...
Ich kenne die Theorie, aber das Buch nicht. Ja.
Ist ein bisschen sperrig geschrieben, muss ich sagen. Ich kenne es auch aus ganz vielen anderen YouTube-Dingern und so, aber es geht halt darum, dass man alle 7 Jahre in so einen neuen Lebenszyklus reinkommt und jede Lebensphase, da gibt es quasi bestimmte, ich sag mal, Aufgaben vom, je nachdem, wie man es ist, Universum oder wem auch immer, die man so durchlaufen soll. Und wenn man den Kreis sauber durchläuft, kommt man sozusagen in den nächsten Kreis rein und so weiter und so fort. Und da gibt es eine total interessante Theorie. In dem Alter, wo du jetzt bist, merkst du, warum du, will ich nichts Falsches sagen, 2 Zyklen, glaube ich, vorher gewisse Dinge gemacht hast. Also wenn du dich damals so reingenördet hast in gewisse Themen, ergibt das irgendwie so 14 oder 21 Jahre später einen Sinn, warum man das gemacht hat. Und das, wo du dich so reingenördet hast, mündet jetzt in diesem Buch, könnte ich jetzt mal laienhaft herbeigezaubert haben. Das fand ich total spannend. Weil mir das mir da als erstes eingefallen ist, als ich das entweder von dir gelesen habe oder du darüber gesprochen hast, weil es da bei mir auch so ein paar Punkte gibt, wo ich das festgestellt habe, wo ich gesagt habe, ach krass, jetzt macht es Sinn, warum ich all das damals gemacht habe und nicht die Dinge, die vielleicht andere gemacht haben, permanent in Club zu rennen und so weiter und so fort, was ich by the way auch getan habe.
Ich auch, aber nee, das macht total Sinn. Also jetzt vielleicht noch nicht im Alter von 7, aber wenn man dann so eher in Richtung Teenageralter 14 und so 15, 16 geht, das ist ja so die Zeit, über die ich da im Vorwort spreche, als das so genau ging. Und wenn man dann eben 7 Jahre vorspult von da an, da ging das dann halt wirklich ernsthaft los, dass ich halt angefangen habe, für die Juice zu schreiben. Und dann eben kannst du, das stimmt schon, ja. Und ich glaube, nochmal 7 Jahre später habe ich mein erstes Buch geschrieben. Das war noch nicht eins, wo ich eine eigene Vision hatte. Das war für jemand anders. Das war so eine Labelbiografie über Elfmade Records.
Ja.
Aber das passt auf jeden Fall und mündet sozusagen dann jetzt letztendlich in diesem Buch. Ja, doch, doch, das stimmt.
Guck mal, das war so ein bisschen E-Tron, T-Tron jetzt. Ja. Einfach untergebracht. Naja, auf jeden Fall bist du Autor, Podcaster, cooler Dude, wie ich das so wahrnehme, Hip-Hop-Enthusiast, Leidenschaft pur und redest einfach gerne über Rap und Hip-Hop und das, was dich bewegt. So würde ich dich jetzt einfach mal zusammenfassend beschreiben.
Ja, das nehme ich gerne an. Das kann ich so bestätigen auf jeden Fall. Ja, doch, so ist es.
Yes. Jetzt mache ich mal eine ganz kurze Sache, weil ich hatte dir auch geschrieben, ich finde das total cool, dass du im Schlachthof auftrittst. Jetzt am 10.04. Also der Podcast wird leider nicht vorher rauskommen. Deswegen an all diejenigen, wir können jetzt keine Werbung mehr dafür machen, außer all die nicht da waren, ihr habt was verpasst. Nehme ich jetzt einfach mal vorweg, gehe ich von aus, dass dem so kommen wird. Und ich hatte gesagt, mich verbindet etwas mit dem Schlachthof. Und ich war nämlich mal im Schlachthof, als ich noch Franchise-Nehmer bei Immergrün war. Ich hatte mal 3 eigene Immergrün-Läden. Das ist so Saft-Smoothie, Frozen-Yogurt-Konzept. Und einen davon hatte ich hier in Kassel und Master Ace war mit der EMC-Crew im Schlachthof gebucht, weil ich einen, die den Schlachthof, also die zumindest für das Booking verantwortlich waren, kenne. Der hatte mich dann gefragt, aus einem bestimmten Grund, ob ich denn Bock hätte, für Master Ace das Catering zu machen, weil ich das ja schon mal gemacht habe. Ich so, ja klar, total cool. Dann war es ein super geiles Konzert von Master Ace im Schlachthof. Passt jetzt aber noch nicht so richtig zu Deutschrap. Ich hatte aber gerade gesagt, ich habe schon mal für Master Ace ein Catering gemacht. Das war in Hannover. Weil, kennst du die MyJam, die in Kassel lange Zeit stattgefunden hat?
Ja, ja.
Und als ich Immergrün hatte, haben wir das so ein bisschen supported, bis hin, dass wir auf der letzten MyJam dann auch komplett das ganze Getränke-Catering gemacht haben. Und ich habe dadurch die Menschen hinter der MyJam kennengelernt. Und einer von diesen lieben, netten Menschen ist Nadim. Air Fog One nennt er sich, ist auch ein Rapper. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast. Der mastert auch für ganz, ganz, ganz viele Rapper. Und der kam zu mir in den Laden und meinte, hey Thorsten, jetzt wo du hier auch bei der MyJam ein bisschen gesponsert hast, hier ist ein Freund von mir, der macht eine neue Platte. Hast du nicht Bock, diese Platte zu sponsern? Weil der wusste, ich mag Rap und so weiter und so fort. Und dieserjenige, und das ist die erste Platte, die ich vorstelle,
echt gespannt,
ist Rano.
Ja.
Rano sagte mir nichts. Rückblickend betrachtet weiß ich natürlich, dass er Stammtisch heißt das, glaube ich, ne? Naja, auf jeden Fall stand er mit Rano im Laden und sagte so, ja, das ist Rano und macht ein neues Album, eine neue Platte. Hast du nicht Bock, da irgendwie zu sponsern? Und ich so, ja, klar, kann ich mir grundsätzlich vorstellen. Und er wollte mich damit catchen, dass er gesagt hat, ja, das ist ein Featuring mit Master Ace. Und ich so, ja, okay. Und ich war nicht so, warum auch immer, nicht so der Master Ace-Dude, obwohl ich viel amerikanischen Hip-Hop gehört habe. Und dann meinte er so, und Spex ist drauf. Ich so, okay, dann mach ich's. Weil ich zu dem Zeitpunkt tierischer Spex-Fan war. Und das Witzige finde ich aber in der Geschichte, dass die versucht haben, mich mit Master Ace zu ködern. Und ich bin dann letztendlich auf Spex angesprungen sozusagen. Und dann ist diese wunderschöne Platte entstanden. Also das ist wirklich ein Geheimtipp. Da hast du ja auch eine Kategorie in deinem Buch.
Genau.
Für, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Das ist auch nicht nur ein Track, da sind, bin ich ganz sattelfest, ich glaube fünf Tracks drauf. Ist produziert von Nowak. Nowak ist ein Produzent, ich glaube, aus Fritzlar, der auch für viele andere, ich glaube, der hat auch schon für Bushido, da will ich jetzt noch nichts Falsches sagen, produziert. Für irgendeinen Großen hatte dann danach produziert und unter anderem auch für einen Freund von mir, daher kannte ich dann Nowak, für LSD The Funky Child aus Köln, hat der auch schon Beats gemacht, genau in derselben Zeit. Und das war es so, wie es zu dieser Platte kam, die wir dann gesponsert haben. Und das, mein Geheimtipp Rano. Und dann habe ich mich ja ein bisschen reingedickt und der hat dann unter anderem diese coole Vinyl auch, wo Menschen wie Lars Unlimited, Too Strong drauf sind und DJ Style Wars.
Okay.
Rano, Live It. Das wären jetzt mal so die ersten beiden Empfehlungen, die ich mal ins Rennen werfen würde.
Spannend, ja, und auch das, du hast jetzt hier Rano genannt, Stammtisch, dann Specs, der ja auf der Platte eben auch vertreten war. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, was ich alles so vergessen habe. Ne? Also ich habe das ja in anderen Interviews auch schon erzählt und das ist auch wirklich einfach die Wahrheit. Das ist auch immer noch so, dass ich manchmal aufwache und denke, verdammt, dir ist wieder was eingefallen, was du vergessen hast. Das passiert leider einfach. Ne? Ich habe also wirklich von Specs bis, keine Ahnung, Sierra Kid oder so, würde ich jetzt behaupten. Ja. Die Range ist auch, du hast ja gerade eben schon angesprochen, die Range im Buch ist sehr groß, dementsprechend ist auch die Range an Leuten, die ich bis jetzt vergessen habe, sehr groß. Aber ich habe mir halt überlegt, wie ich dem so ein bisschen Abhilfe schaffen kann. Ich weiß nicht, du hast es, glaube ich, auch schon gesehen. Es gibt einen Instagram-Account jetzt, der nach und nach so gefüllt wird. Zum einen mit Texten aus dem Buch, zum anderen aber auch mit Texten, die es nicht ins Buch geschafft haben. Das ist so wie so eine Art Weitererzählung vom Buch. Ja? Weil mir ist es schon wichtig, dass bloß, weil Menschen mit ihrer Musik jetzt nicht in dem Buch vorkommen, das nicht heißt, dass sie nicht auch irgendeine Relevanz haben. Soll sozusagen jetzt wie so ein digitales Add-on sein. Vielleicht kommen Leute dann auch über den Account zum Buch. So, ne? Aber das ist direkt, als ich jetzt gerade Specs hörte, dachte ich so, ne, das muss ich jetzt nochmal schnell eben erzählen. Geil. Ich hab, du hast mich ja eben auch gebeten, ein paar Sachen mitzubringen. Sollen wir das im Wechsel machen? Oder?
Ja, gerne im Wechsel.
Okay. Dann würde ich, glaube ich, gerne mit dem Album gehen, was du gerade eben schon angerissen hast von Curse. Also als du gesagt hast, 5 Alben, da war mich sofort klar, dass ein Curse-Album drauf muss auf die Liste und ich habe dann überlegt und es ist mir wirklich nicht leicht gefallen, weil ich jetzt seltsamerweise auch in den letzten Wochen nach dem Bucherscheinen alle Alben nochmal gehört habe und tatsächlich eigentlich jedes auf die Liste packen könnte.
Ja.
Aber du hast es ja auch, also ich finde, das passt ganz gut zu dem, was du auch vorher mit dieser 7-Jahre-Theorie gesagt hast. Ich merke ja auch, dass ich mich immer wieder in unterschiedlichen Phasen meines Lebens befinde und Musik dementsprechend anders wirkt. Und es gibt dann oft auch so Beispiele für Sachen, die einem nichts mehr bedeuten oder mit denen man nicht mehr so viel anfangen kann. Oder einfach Leute, die ein Stück begleiten mit ihrer Musik, aber dann irgendwann verlieren sie mich. Aus persönlichen Gründen oder weil ich mit der Musik nichts mehr anfangen kann. Bei Curse ist es aber nie so gewesen, sondern der hat das geschafft, was eigentlich sonst niemand geschafft hat. Dass immer, wenn er ein neues Album rausbringt, ich so sage, na, das passt irgendwie perfekt zu meiner Lebenssituation. Und das war auch jetzt bei Unzerstörbarer Sommer wieder so, dem letzten Album, was er gemacht hat, 24, wo ich so gedacht habe, krass, das Album hättest du vielleicht vorher schon gebrauchen können, dann aber auch wieder der Gedanke, ja nee, aber ich wusste ja auch gar nicht um die Probleme in meinem Leben oder die Sorgen oder was auch immer so, ne? Und ich finde, und er halt auch nicht, und er hat aber ein Album da geschaffen, was zum Beispiel diese beiden Songs hat, Slow Down und Overdrive, die so ein bisschen davon erzählen, wie man so an irgendeinem Punkt auf einmal steht, völlig außer Atem und nicht mehr so richtig weiß, wie man überhaupt hier gerade hingekommen ist. Und dann kontert er dieses Abgehetztsein und das Gefühl haben, immer mehr machen zu müssen, immer mehr schaffen zu wollen, immer mehr Leuten was beweisen zu müssen, eben mit diesem Song Slow Down, der das die Entschleunigung schon im Titel beinhaltet sozusagen. Und indem er so ein bisschen zu seinem alten Ich spricht, zu seinem damals Ich, wie er es ja selber auch sagt. Gibt aber noch ganz viele andere total tolle Songs auf dem Album. Also zum Beispiel 1994, wo er so ein bisschen in die eigene Vergangenheit zurückreist. Ich sehe es schon, du hast es da auch tatsächlich zugegen. Sehr gut. Dann aber auch Erinnern, wer ich bin. Ein schönes Stück, was auch irgendwie
es total gut schafft, so eine gewisse Form von Bewusstsein so in so Alltagshektik zu implementieren. Ein wahnsinnig guter Moses Pelham Part, ein toller Song mit Salorino in Germany, Patrice ist mit drauf. Bestimmt habe ich jetzt auch ein paar Leute noch vergessen. Avocado Toast, auch ein ganz tolles Outro. Also es ist einfach irgendwie, für mich steht dieses Album sinnbildlich dafür, dass Curse es wirklich in seiner Karriere seit über 20 Jahren immer wieder geschafft hat, so Musik zu machen, die ein bisschen, die mich halt begleitet oder zu mir spricht und ich immer das Gefühl habe, da ist jemand auf einem ähnlichen Level. Und weil du gerade jetzt zwei Platten, wobei, ich habe halt genug dabei, aber ich würde trotzdem gerne, weil das habe ich noch nie irgendwo erwähnt und ich habe auch das Gefühl, das kommt ein bisschen zu kurz, würde gerne auch noch die EP, die er danach veröffentlicht hat, mit da reinnehmen, wobei ich jetzt gerade gestehen muss, dass ich nicht mehr weiß, wie die heißt. Ich gucke jetzt
Area nochmal nach.
Genau, richtig, Ära, Area, wie auch immer. Die ist kurz danach erschienen mit La Familia Feature. Leider, genau, du zeigst dir auch gerade die Kamera ohne Afro. Wobei doch mit Afro, aber Moment.
Aber Afro ist drauf.
Genau, aber Tatwaffe ist nicht mit drauf.
Ne? Tatwaffe ist nicht drauf, genau.
Ja. Genau, aber ist egal. Also trotzdem, wahnsinnig guter Song. Ich fand, er hat es auch total toll gemacht mit diesem Fire in the Booth, beziehungsweise das kam ja so flankierend zu der EP raus, wo er so über verschiedenste Beats aus seiner Karriere, die man teilweise auch gar nicht kannte, seine komplette Karriere nochmal nachgerappt hat. Und Samsara ist auch noch auf dieser EP drauf, ganz ein toller Song. Das wäre mein erster Pick jetzt so.
Geil.
Ja.
Also, hast du ja gesehen, hatte ich beides mir auch hier rausgepickt. Und auch da habe ich gemerkt, als ich mich darauf vorbereitet habe, weil ich gesagt, ich versuche ja immer 5 Platten. Hier stehen jetzt wahrscheinlich 50 Platten neben mir.
Klar.
Ich saß hier oder kniete vor dem Regal hinter mir und dachte mir, was nehme ich jetzt? Und da habe ich mir gedacht, ich könnte niemals so ein Buch schreiben. Weil ich wie ich anfangen würde, wüsste ich wahrscheinlich, aber ich könnte es wahrscheinlich nie vollenden.
Ja, also könntest du bestimmt. Ich würde das ja auch so genauso sagen wie du, ne? Ich bin, also das Buch sah jetzt schon wieder ganz anders aus. Du weißt, das ist einfach, das sieht nur so aus, weil ich das irgendwann abgeben musste.
Ja.
Und es gibt so viele Sachen, die fehlen oder wo ich sagen würde, die hätte ich auch gerne gegen was anderes getauscht. Das ist, und ich glaube auch, die 5 Alben, die ich jetzt mitgebracht habe, das wären morgen auch schon wieder andere zum Beispiel.
Das ist bei mir auch immer so. Deswegen, ich kann ja auch so machen in meinem Podcast-Format, dass ich auch immer 5 Alben dabei habe, also mindestens 5, weil das sind ja nicht, ich könnte gar nicht sagen, was jetzt wirklich meine Lieblingsalben sind, weil du hast das, glaube ich, auch in irgendeinem Interview gesagt und bei mir ist das genauso, das ändert halt andauernd. Ja, es gibt gewisse Artists, da komme ich immer wieder drauf zurück, nenne ich auch gleich ein, aber da höre ich auch manchmal ein Jahr lang nichts von oder so oder anderthalb Jahre, dann höre ich wieder was und dann habe ich genau wieder diesen Moment, dann weiß ich wieder, okay, ich weiß schon, warum er bei mir Number One ist. Mach ich gleich, aber die Zuhörenden in meinem Podcast, die lachen jetzt wahrscheinlich, als ich schon gesagt habe, ich könnte ja niemals ein Buch schreiben, weil ich schreibe gerade ein Buch, also nicht über Rap, sondern, also auch über Rap, muss man sagen, sondern über das andere Thema, unternehmerische Geschichten, schreibe ich gerade ein Buch und ich habe mir einen lieben Coach an die Seite geholt, Lars Ahmen, ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ja, klar.
War ja auch bei mir im Podcast.
Genau.
War auch ganz wichtig für eine Entwicklung, weil er, ich komme mir vor, wie so ein Influencer, dieses tolle Buch Imagine geschrieben hat, was mich wahnsinnig inspiriert und beeinflusst hat. Genau in der Phase, wo auch Curse mich beeinflusst hat. Und Lars hat mir den Tipp gegeben beim Buchschreiben, und den Tipp hat er auch Curse gegeben, als Curse ihn mal nach einem Tipp gefragt hat, nach worauf muss ich ihn achten, wenn ich ein Buch schreibe. Und ich fand den total gut. Und du bist ja selber Autor, deswegen mal meine Frage an dich, ob du den Tipp so teilst. Er sagt, ihm hilft es immer, wenn er für sich selber sagt, ich möchte nicht beeindrucken.
100%. Würde ich 100% so unterschreiben. Ist aber auch etwas, was ich, und ich meine, ich verfolge so ein bisschen, was Lars macht, auch schon länger und wir kennen dementsprechend auch so die Richtung, aus der diese Erkenntnis kommt, von mir selber total. Es ist aber auch was erst in den letzten Jahren zu mir gekommen ist. Ich glaube, also ich habe früher schon geschrieben, um zu beeindrucken, Ja, mich selbst, aber auch andere. Und ich glaube auch nicht per se, dass das, was ich da geschrieben habe, unbedingt schlechter gemacht hat. Es hat aber das Schreiben beeinflusst, negativ würde ich sagen, und auch das Reden über das Schreiben, das Leben mit dem, was man da geschrieben hat und so. Weil wenn man das macht, um zu beeindrucken, dann erwartet man ja auch immer eine Reaktion. Und in dem Moment, in dem, oder ich kann ja nur von mir sprechen, aber in dem Moment, in dem ich sozusagen aufgehört habe, darüber nachzudenken, ob andere das gut finden könnten, wurde das erst das, was ich wirklich sagen wollte. Und ich glaube, es ist mir auch, also ich habe jetzt ein paar Bücher schon geschrieben, zwei ganz eigene, aber also das ist mir jetzt zum allerersten Mal so gelungen. Und das ist so mit dem, das ganze Verhältnis zu diesem Buch und wie das so rezipiert wird und so, ist ein ganz anderes. Es ist viel, viel angenehmer, muss ich sagen. Und es ist immer so ein bisschen auch so ein Klischee, oder es klingt so ein bisschen pathetisch, wenn man so sagt, so ja, ich habe das in erster Linie für mich geschrieben, aber es ist so. Also es ist wahnsinnig subjektiv und natürlich freue ich mich, wenn das Menschen gefällt, aber das ist jetzt kein Muss. So, das ist okay, wenn ihnen das nicht gefällt.
Ja, also, ja, schön. Ich habe dann auch logischerweise, aber ich habe angefangen zu schreiben und jetzt zum Thema mit dem Nicht-Fertig-Werden. Jetzt, wenn ich nicht wüsste, welche Platten und so. Ich habe halt gemerkt, jetzt für mich, weil ich habe das, glaube ich, das erste Mal gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch, war vor 1,5 Jahren oder so.
Mhm.
Du hast ja, glaube ich, auch immer gesagt, du hast 2 Jahre an dem Buch geschrieben.
Ungefähr, ja.
Also habe ich ja noch ein halbes Jahr Zeit, wenn ich jetzt mal wieder kompetitiv bin, wie im Rap. Und ich habe dann für mich gemerkt, weil ich habe es dann auch gedroppt im Podcast, ich habe das selber gemacht, um mich selber so ein bisschen zu challengen und auch unter Druck zu setzen. Ich erzähle mal davon, dann muss ich es ja irgendwie auch mal liefern. Und dadurch fragen dann halt Leute, was ist denn jetzt und so.
Ja, klar.
Und ich habe dann aber für mich festgestellt, also dass ich völlig fein damit, dass es die Zeit braucht, wie es braucht. Weil ich aber jetzt auch sage, und das ist jetzt keine Ausrede für mich selber, die Geschichte, die ich damals im Kopf hatte, war noch gar nicht so weit. Und sie ist immer noch nicht so weit, dass ich sie zu Ende erzählen kann. Also, weißt du, was ich meine in meinem Kopf? Weil es ist, ich würde mal sagen, das klingt jetzt so super nach Ego, aber es ist so halb biografisch, weil es so ein bisschen mein unternehmerischer Werdegang ist, koppelt aber auch mit den Erfahrungen, die ich mit ganz vielen anderen, weil es geht um Höhen und Tiefen und um Balance. Also am Anfang ging es um Höhen und Tiefen, weil ich einfach zeigen wollte, hey, man muss hier durchgehen und es ist ja auch hier hinter mir ein Lars-Ahmen-Spruch, ne, aufgeben ist keine Option und so. Das war so das Thema eigentlich, wo ich drüber schreiben wollte. Und das hat sich dann aber dahingehend entwickelt. Und da ist Curse, wieder jetzt den Bogen zu schlagen, mit Unzerstörbarer Sommer, ein ganz wichtiges Album für mich gewesen, dass es nicht nur darum geht, jetzt durch Höhen und Tiefen im Unternehmerischen durchzugehen, sondern eine Balance zwischen Unternehmertum und, ich sag mal, Privatleben hinzubekommen. Weil das war das, wo ich hart gestruggelt habe mit mir selber. Weil ich war immer der, ich sag jetzt mal, Overdrive, ne, immer Gas geben, immer Vollgas geben, ne, bla bla bla, beeindrucken wollen. Also eher es für andere zu tun, um irgendwas im Außen zu bekommen. Das war so mein Unternehmertum. Und ich habe das im Privaten nicht so ganz gehandelt bekommen. Also, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich brauche da eine Balance. Und das ist jetzt genau das, was ich in dem Buch beschreiben möchte. Das sind dann quasi, sind das 2 Kapitel. Könntest du jetzt mit Overdrive und Slowdown gleichsetzen. Erster Teil und zweiter Teil. Und deswegen bin ich für mich jetzt noch nicht so weit, das ist wieder eine rechtfertige Entschuldigung für mich selber, dass das Buch noch nicht draußen ist. Ich wollte darauf hinaus, es entwickelt sich an und so weiter. Und genau, ich glaube, das, was du aber auch so gesagt hast, und ich habe das irgendwann auch mal gesagt, irgendwann muss man halt einfach jetzt aufhören und auch damit leben, dass man hinterher sagt, ja klar, das hätte ich noch weiter erzählen können, das hätte ich anders erzählen können. Das wird ja nie ausbleiben wahrscheinlich. Perfekt gibt's ja nicht.
Nein, absolut. Und ich sage auch immer, das Buch, was da jetzt, was du in den Händen hältst oder die Leute, das ist sozusagen das beste Buch, was ich zu dem Zeitpunkt schreiben konnte.
Ja, so, geil.
In meinem Leben ist jetzt auch letztes Jahr nicht alles geil gelaufen und immer rund. Und man denkt sich ja dann auch immer so, ja okay, wenn man jetzt so ein Buch schreibt, dann braucht man sozusagen perfekten Grundvoraussetzungen und viel Zeit und Inspiration und so. Ja, gab es sicherlich auch Phasen, gab auch ganz andere Phasen. Und es musste dann aber irgendwann abgegeben werden. Und Als ich für mich dann so verstanden oder mir selber das gesagt habe und das dann verinnerlicht habe, dass das sozusagen die bestmögliche Version dieses Buches zu dem Zeitpunkt der Abgabe war, war es okay. Also es ist, kann sein, dass ich vielleicht, wenn ich 3 Jahre länger Zeit gehabt hätte, ein besseres Buch hätte schreiben können. Dann aber auch wieder die Frage, wer nimmt das dann am Ende eigentlich so wahr? Bin doch am Ende auch nur ich. Also, weil das Feedback oder die Liebe, die ich jetzt für das Buch bekomme, so, die bezieht sich vielleicht manchmal auf einzelne Songs oder Alben, aber mit Sicherheit nicht auf einzelne Sätze. Und das ist ja das, wo ich am Ende sozusagen dann noch dran rumgefeilt hätte oder gesagt hätte, ne, das geht aber noch präziser oder so. Und das ist auf jeden Fall war es jetzt so, also ich werde dieses Jahr 40. Das heißt, dieser Anspruch an Perfektion, es gibt es halt nicht so. Auf dem Curse-Album davor, auf Die Farbe von Wasser, da rappt er ja auch irgendwo an einer Stelle, die Menschen, die wir sein wollen, es gibt sie nicht. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Satz, den ich mir immer wieder gesagt habe, bis ich ihn verinnerlicht habe. Ich kann 5-mal jemand sein wollen in meiner Fantasie, der das alles gehandelt kriegt, alles gleichzeitig jongliert bekommt und dann auch noch dieses tolle Buch da abliefert, so. Aber das wird nicht funktionieren. Aber wenn ich denke, ich müsste der sein, werde ich auf ewig unglücklich sein. Wenn ich mich aber von dieser Idee verabschiede, dann ist die Chance, dass ich ein bisschen mich glücklicher oder zufriedener oder dankbarer fühle, auf jeden Fall gegeben. Es klingt jetzt alles so wahnsinnig einfach, ist es aber natürlich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist, man kann das auch 5-mal lesen oder 10-mal oder man kann das dann ein halbes Leben lang lesen. Aber erst, wenn man es wirklich versteht, wird es auch sozusagen in Fleisch und Blut oder in das eigene Sein so übergehen. Klingt jetzt sehr esoterisch, aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen. Und ich weiß das auch. Ich habe lange in meinem Leben so nach Antworten auf so Fragen gesucht und auch viele Antworten gelesen oder bekommen. Aber erst in dem Moment, in dem ich sozusagen es wirklich verstanden habe durch Sachen, die im Außen passiert sind, so haben sie mir wirklich was gebracht, sagen wir es so.
Mhm. Ja. Gibt es, da hat schon mal jemand zu dir gesagt, dieser Song, den hat der Künstler für dich geschrieben? Also außer, wo über dich nicht geschrieben wurde, was ich irgendwo jetzt gehört habe.
Ja, das stimmt. Von Rockstar und A zum J, ganz genau, genau. Richtig. Wie meinst du, also dass ein Künstler das zu mir gesagt
hat? Nee, irgendwie einer aus deinem Bekannten- oder Freundeskreis.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Ich hab das eher so, dass ich das oft Leuten sage. Weil ja. Ich glaube, weil das Ding ist halt auch, ne, viele meiner Freunde hören halt gar keinen Rap mehr oder wenig Rap oder nur noch den Rap, den sie von früher kennen.
Ja.
Deswegen, nee, es ist eher andersrum, sagen wir es mal so.
Ja.
Leuten Lieder gebe.
Was wäre ein Song, wo du sagen würdest, den hat er für mich geschrieben? Das ist der erste, der dir einfällt?
Das wäre auf jeden Fall Slowdown, muss ich sagen.
So. Geil, witzig. Naja, das ist jetzt nicht, das ist jetzt eine Ex-Freundin von mir, mit der ich noch sehr, sehr gut bin, ganz offensichtlich. Die hat mir gesagt, als ich ihr das Album gezeigt habe, Unzerstörbarer Sommer, hat sie gesagt, hey Thorsten, Slowdown hat doch Curse für dich geschrieben, oder? Ja, ich habe mir das hier auch aufgeschrieben, damit das jetzt nicht gescriptet ist. Das fand ich so krass, weil ich genau das auch so gefühlt habe. Ich dachte, weil ich da genau in diesem Prozess war, was ich ja eben schon gesagt habe, ich war vorher immer so Überholspur, es anderen beweisen wollen und dann rappt der ja auch, das muss ich jetzt ablesen, kann es nicht auswendig, aber Liebe kommt natürlich zu dir, du musst sie nicht verdienen. Ich meine, das ist ja eigentlich ein ganz einfacher Satz, ne? Mhm. Aber wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt und das war zur gleichen Zeit, kam Lars Ahmed in meinem Leben, jetzt erst in Form von Büchern. Und da habe ich gemerkt, ganz viele Sätze, die sind natürlich auch inhaltlich, also total gut, aber den habe ich wahrscheinlich schon 1000 Mal gehört, den Satz. Aber bei mir ist dann, also ist ganz oft wahrscheinlich der Zeitpunkt, also bin ich jetzt auch aufnahmefähig für den Inhalt und wer sagt es und wie sagt er es. Und bei mir sind, das war schon jetzt mein ganzes Leben gefühlt so, Rapper wie so Mentoren. Ich meinte, du hättest den Satz auch mal gesagt. Ich habe so das Gefühl, immer, wenn ich eine Antwort brauche, kommt der richtige Song auf einmal. Dann höre ich einen Song so total unerwartet oder ich höre vielleicht auch einen Song, den ich schon so oft gehört habe. Dann höre ich da eine Liedzeile oder so drinne und denke mir, ah krass, danke, Curse oder danke, wer auch immer, dass du mir genau diesen Gedankengang jetzt gegeben hast, der mich irgendwie weiterbringt. Das finde ich total spannend.
Voll,
und
ja.
Was ich auch einen starken Satz finde bei Slowdown ist, du willst doch nur glücklich sein, Slowdown, du bist es schon.
Mhm.
Was wir uns auch viel zu wenig bewusst machen, ganz oft, ne, dass wir eigentlich, wenn man alles mal abschütteln würde, können wir doch einfach glücklich sein.
Ja, aber man denkt immer, man bräuchte noch das, was man da hinten sieht oder links von sich oder hinter einem oder was auch immer. Ja, das stimmt schon.
Ja, und jetzt hat mir, also das hatte eine Ex-Freundin zu mir gesagt und eine ganze Zeit lang vorher hat mal ein sehr, sehr guter Freund zu mir gesagt, LST, der Rapper, von dem ich gerade schon gesprochen hatte, der hatte mal zu mir gesagt, guck mal, der Song von Sammy, der ist doch für dich. Und das ist Blinded, der Song. Kennst du den?
Der ist doch auf irgendeinem Hamburgs Finest Mixtape, oder? Nee. Also ich kenne ihn noch.
Sammy, so ein Luxor Glorious, er ist ein Mixtape gewesen, ne?
Genau, ja, richtig. Ja, genau. Das ist doch mit diesem Blinded by the Light Sample.
Ja, genau.
Sowas, ne?
Ja, genau. Genau. Hammer. Ja. Hammer, ja, das Leben für auch.
Richtig gut.
Und erstmal Props an Sammy, dass der da diese Box neulich oder letztes Jahr rausgebracht hat. Da konnte man das, diese Box bestellen. Und es war so ein schöner Moment, weil dann jeden Freitag der Briefträger geklingelt hat und hat, ich weiß gar nicht, 7-mal oder 8-mal immer eine LP oder EP oder was gebracht. Auf jeden Fall, da ist dieser Song drauf, Blinded. Und da rappt Sammy, egal was ich erreichen will, egal was ich erreiche, ich will sofort wieder toppen, kann nie abschalten und entspannen, nicht mal vollkommen besoffen. Und manche sehen mich als Genie, andere bloß als Workaholic, andere wiederum sehen mich als assig, als gestört und prollig. Und kann man jetzt sagen, wie Lars das zu mir meinte, aber ich glaube, es waren vor allem die ersten Zeilen, dass ich zu dem Zeitpunkt nie abschalten konnte. Und das ist mir erst heute aufgefallen, als ich den Podcast mit dir, wo du zu Gast warst, aus der Backstage, in diesem Radio-Podcast.
Ja, genau.
Weil du da über Overdrive und Slowdown gesprochen hast, dass das eigentlich so ein bisschen mein Overdrive und mein Slowdown ist, wenn ich das jetzt auf zwei Arts verteilen möchte. Und dann denke ich mir manchmal, oh, das kann ja alles kein Zufall sein, ne, dass gerade Sammy und Curse, die ja auch eine bestimmte Beziehung haben,
stimmt,
die damals zeitgleich, ihr erstes Album kam ja am gleichen Tag raus und so. Und dass das, was ihr gerade gesagt habt mit meinem Buch, mit Teil 1 und Teil 2, das kam mir erst tatsächlich heute, als ich das so klar hatte. Und eigentlich nur losgelöst, also danke von dir, weil ich den Podcast mit dir gehört habe und es dann bei mir so weiterging im Kopf. Und ich mir dachte, ja Mann, genau so kann es sein. Yes.
Schön. Das war jetzt dein dritter Pick, ne?
War das mein dritter Pick? Das war mein dritter Pick, ja.
Genau, ich überlege gerade, ob ich auch sowas habe. Ich meine, ich habe eine Liste gemacht mit Songs aber oder mit Alben. Vielleicht nehme ich, bringe ich aber was anderes jetzt noch mit, als das, was dann das dann daran anschließen würde. Und zwar, ich würde gerne, weil, also das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Punkt, dass Musik mir halt immer was so gibt, wirklich inhaltlich für meine aktuelle Lebenssituation. Ich habe aber auch noch Sachen mitgebracht von Leuten, die vielleicht gar nicht unbedingt so mit meiner Lebenssituation immer was zu tun haben, wo ich aber trotzdem sage, wenn ich das höre, dann erfahre ich was über deren Leben oder wie sie auf die Welt blicken oder wie sie die vielleicht die Welt auch sich selbst ausmalen oder wie sie Dinge eben einfach erlebt haben. Einer davon ist auf jeden Fall Shindy. Nicht alles von dem, was er da meint, hat mit meinem Leben zu tun, surprise, aber dieses In meiner Blüte-Album hat meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung bekommen. Und das ist schade, weil da gibt's halt so ein paar Songs drauf, die ich wirklich für mit die besten seiner Karriere halte. Einer davon ist Costas Freestyle. Das ist der Song für seinen Onkel, der verstorben ist. Und ich muss wirklich sagen, als ich den das erste Mal gehört habe, also der hat mir den auch schon mal gezeigt, länger bevor das Album rausgekommen ist, aber da habe ich für einen Moment so gedacht, okay, besser wird's nicht mehr. Also so, weil diese Art von Lyricism, von also einerseits eben ein tiefgehendes Thema überhaupt so einem Songinhalt zu machen, das kennt man natürlich schon, aber oft tappen Rapper dabei auch in so eine Klischeefalle. Aber er hat es halt, finde ich, total schön geschafft, da so sehr eloquent, mit sehr schönen Bildern, mit sehr intensiven Bildern, so alle Eindrücke, die er oder Erinnerungen, die er an diesen Mann, der ihm offensichtlich viel bedeutet hat, zusammenzubringen und so eine Art kleine Mini-Biografie von diesem Menschen oder auch eine Biografie oder eine Erinnerung an deren gemeinsame Zeit sozusagen zu erzählen. Also wenn er so darauf eingeht, wie er dann so vor diesem Tisch steht mit dem grünen Vlies drauf und dann rollen die Würfel so übers Brett und die Farben von den Getränken, die Sonnenbrillengläser, auf einmal steht man in irgendwelchen griechischen kleinen Garten, es geht um Heimlichtuerei vor der eigenen Mutter und so. Das ist also das ist so eine Art von erwachsenem Rap, die halt es viel zu wenig gibt, meiner Meinung nach. Also ich glaube, Curse ist auf jeden Fall auch jemand, der, wie ich finde, es einfach total gut schafft, Musik für Menschen, die so alt wie du oder ich sind, zu machen. Mhm. Und man hört sich das an und denkt so, ja, das ist Musik für mich. Und bei Shindy gibt es, wie gesagt, Songs, bei denen ich sage, das hat jetzt mit mir und meiner Lebensrealität nichts zu tun. Aber dann gibt es Songs bei ihm oder Lines bei ihm, die was in mir triggern, wo ich einfach so merke, ich habe so eine... man kriegt mich halt immer mit Sprache, das ist schon immer so gewesen, ja, oder mit Bildern. Ich lese halt auch sehr, sehr gerne, wie du auch. Manchmal Bücher, die eher so in die Theorie gehen oder eben so Sachbücher sind, aber oft auch gerne Romane oder Erzählungen oder so. Und fand es halt auch als Kind schon toll. Da habe ich schon Herr der Ringe gelesen oder so. Das fand ich halt einfach, klar, ne, für ein Kind, da explodiert ja der Kopf, wenn man diese Welten da so aufgefächert bekommt. Aber genauso ist es hier bei ihm eben auch. Und es gibt auf dem Album noch ein paar mehr Songs und auch Lines, wo ich denke, so, das gibt's einfach so in der Form nicht im Deutschrap. Und ich finde, viel mehr Leute sollten dieses Album sich anhören, weil es, wie gesagt, sehr unterschätzt ist. Eins seiner besten, auch zu einem eher späteren Zeitpunkt seiner Karriere. Kommt auch im Buch vor. Mhm. Aber deswegen muss ich das auf jeden Fall mitbringen.
Ja, Hammer-Pick auf jeden Fall. Also hat mich auch total abgeholt. Vor allem... Mhm. Der Song auch Märchen schreibt die Zeit. Das ist, glaube ich, das Outro sogar, ne?
Genau, den habe ich jetzt gerade, an den habe ich nicht gedacht, aber ich habe ihn nicht genannt, genau. So angelehnt an dieses Disney-Zitat, beziehungsweise diesen Disney, was ist das denn, von Schön und das Biest, glaube ich.
Ne? Ja, genau. Ja.
Also, krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke. So. Das ist schon sehr besondere Musik, sehr besonderes Endgame, hatte da, wie man so schön sagt. Ja,
geil. Yes. Ich habe jetzt einen Künstler dabei, das schließt sich ein bisschen an das Curse-Album an. Jetzt gar nicht vom Künstler her, sondern vom Thema her. Ich weiß nicht, sagte der was?
Überhaupt nicht.
Nein, aber das Blütendichter.
Cover sieht schon mal mega nice aus. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Produziert von Ill Will.
Mhm.
Ill Will, ein Produzent, den ich absolut Hammer finde.
Ja,
ganz, ganz viele für mich coole Hamburger Sachen produziert, Nico Suave, Dende und so weiter und so fort.
Genau, auch eine eigene LP oder EP gemacht, ne?
Ja, genau.
Fettes Brot auch zum Beispiel. Und
genau. So. Ich glaube auch bei Blumentopf, Liebe und Hass hat er, glaube ich, sogar produziert von Blumentopf.
Stimmt. Ja, genau.
Und Marek Klippendichter ist, habe ich jetzt auch vor kurzem erst musikalisch für mich entdeckt, weil er auf einem Ill Will Album drauf ist. Und die Story habe ich schon ganz oft erzählt, deswegen erzähle ich sie jetzt nicht. Der Song heißt Sei ein Licht und das hat was mit dem Lars Armen Buch Imagine zu tun.
Mhm.
Für mich, den Moment kann man nachhören, man findet ihn, könnt ihr gerne mal nachsuchen. Und auf jeden Fall Marek Klippendichter und ist vom Inhalt her einfach Persönlichkeitsentwicklung pur, muss man einfach sagen. Also es ist total spannend, weil der ganz viele... Dinge verwendet, also er rappt über Loslassen, über Träumen, über Akzeptanz, über Glück, alles auf, also wer Ill Will kennt, eher jazzigen Beats und er hat total schön, das kann man leider nicht auf Spotify hören, sondern das ist Vinyl-Exclusive, das finde ich auch immer so geil an Vinyls, ne, wenn da so Exclusives drauf sind, er hat immer so Zwischenspiele. Und da hat er beispielsweise, und für viele, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, werden sofort wissen, aha, zum Beispiel das Gedicht von Hermann Hesse, Stufen mit drauf. Ne, da weiß man schon, oder Erich Fromm von Fülle heraus, oder Entfremdung von sich selbst, dann weiß man schon, in welche Richtung das geht. Das ist aber jetzt nicht schwer verdaulich, es ist sehr gut zu hören und sehr, sehr viel Inhalt zu cooler Musik. Für mich so ein perfektes Wohnzimmeralbum. Ich hatte mir so ein paar Fragen noch für dich überlegt, so ergänzende Kategorien vielleicht. So,
ja,
gut. Was ist so das perfekte Wohnzimmeralbum?
das.
Ich weiß sofort, was du meinst.
Ja. Wäre das für mich. Es würde sogar noch in eine zweite Kategorie reinfallen, die ich habe. Die Kategorie heißt Kopfhörer und Hoodie-Album. Also ja, Kopfhörer auf Hoodie und durch die Gegend laufen.
Und los geht's, ja.
Los geht's, kann ich euch sehr ans Herz legen. Also kann man auch auf Spotify auf jeden Fall auschecken.
Kenne ich überhaupt nicht. Also ich meine jetzt dann, wo du es gerade gesagt hast, ne, aus diesem Ill Will-Kosmos und so, vielleicht doch, dass ich schon mal den Namen gehört habe, aber das höre ich mir auf jeden Fall an. Das ist ja auch das Geile daran, dass man, wenn man so über das Musikreden kommt, dass man dann Sachen kennenlernt, im Zweifel, die vielleicht dem anderen überhaupt nichts sagt. So. Ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, ich muss mich entscheiden. Das ist so, aber doch vielleicht. Ich muss noch mal ganz kurz eben, weil, also ursprünglich hatte ich mich für das Bushido-Album von Bochum bis zur Skyline entschieden. Aber ich habe so ein bisschen gehadert, weil das ist schon zu oft auch irgendwo in den Himmel gelobt worden und so. Und ich fand aber, ich glaube, ich nehme ein anderes Album und kann aber auch was zu Bushido an der Stelle sagen.
Ja.
Und zwar, ich glaube, ich nehme dieses Album Global von Kolja Goldstein. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Also ich kenne Kolja Goldstein, ich kenne das Album nicht, ne?
Okay, also das ist, Kolja Goldstein ist ein Rapper, der ist erst in den letzten 5 Jahren so oder 6 Jahren, glaube ich, berühmt geworden oder er hat, sagen wir mal, Berühmtheit erlangt. Der ist Gangster-Rapper, würde ich schon sagen. Ne? Also, der rappt in erster Linie schon über seinen kriminellen Alltag und zum Beispiel irgendwie die Autos, die er fährt und so weiter und so fort. Und als das dann rausgekommen ist, für mich war das auf jeden Fall das erste Mal seit Haftbefehl, würde ich sagen, dass ich so Straßen- oder Gangster-Rap, wie man so sagt, irgendwie super spannend fand wieder. Mhm. Und vor Haftbefehl war das Bushido. Also deswegen ist das sozusagen so die Linie, die so nach hinten zurückgeht. Und das ist das, was ich vorhin auch schon meinte. Das sind halt Sachen, die haben nichts mit meiner Lebensrealität zu tun, aber ich hab da halt gerne, oder ich hatte irgendwie, es war aufregend, das zu hören oder mitzubekommen. So, da sind halt Filme losgegangen in meinem Kopf dazu. Und ich fand, alle drei haben das irgendwie sehr gut geschafft, auf ihre Arten und Weisen, durch Sprache, durch Samples, durch Vortragsweise, da was in mir auszulösen. Und bei Haftbefehl gibt's die Debatte nicht, bei Bushido auf jeden Fall und bei Kolja Goldstein eben auch, diese Idee oder dieser Gedanke, ist das jetzt echt, was die Leute geil sehen? Ne? Und ich meine, bei Bushido, ich denke mal, die meisten Leute kennen den heute eben als Dauergast auf RTL exklusiv oder in der DSDS-Jury zum Beispiel. Und jemand, der sozusagen mit seiner Vergangenheit gebrochen hat und da ist selbst bei der damaligen Vergangenheit nicht so richtig klar, war das jetzt wirklich so, war das nicht so? Bei Kolja Goldstein war das auch so. Da wurde auch viel gerätselt, recherchiert, auch von der Zeit zum Beispiel. Die haben so ein bisschen seine Akten durchgeschaut bei der Polizei und so und geguckt, ist das, was der da erzählt, eigentlich wirklich, entspricht das der Wahrheit? Und Rap lebt ja, also das, was wir jetzt bis jetzt hierhin besprochen haben, ist schon interessant, weil Rap lebt ja schon sehr von der Realness. Ne? Also das, was wir jetzt besprochen haben hier, das ist Musik von Menschen, die das, was sie im Inneren selber berührt, aufs Papier bringen, daraus einen Song machen, das hören dann andere, das spricht denen wiederum aus dem Herzen, aus der Seele und das bedeutet ihnen dann die Welt. Und gerade im Rap geht's ja immer darum, ist das so, ist das real? Und gerade auch im Gangster-Rap. Ich muss aber für mich sagen, dass ich noch nie diese Antwort darauf, ob man die jetzt mit Ja oder Nein beantworten kann, dass ich das noch nie so spannend fand. Weil für mich bei solchen Sachen oft auch einfach das Gefühl zählt, bis heute. Und deswegen muss ich sagen, also ich höre zwar schon viel Rap, so wenn er freitags rauskommt, aber jemand, zu dem ich immer wieder zurückkomme, ist auf jeden Fall Kolja Goldstein. Gerade heute hat er wieder einen neuen Song rausgebracht. Und das ist jemand, der, ich glaube, hat das in anderen Interviews auch schon mal erzählt. Ich glaube, über dieses Buch jetzt auch rausgefunden zu haben, wer meine Lieblingsrapper sind, weil bei denen alles so zusammenkommt. Das ist bei ihm auf jeden Fall genau wie bei einem Curse oder bei einem Centino zum Beispiel auch der Fall. Die bringen so ein Gesamtpaket mit, aus Stimme, aus Delivery, aus einer gewissen Technikfixierung. Also die sind einfach technisch gute Rapper Dann haben die auch noch eine gute Beobachtungsgabe und ein Gespür dafür, was unverbrauchte Wörter und Reime sind. Man kann sicherlich auch ohne all diese Dinge zu beherrschen sehr gute Musik machen. 100%. Aber wenn das alles zusammenkommt, so, dann ist es für mich schwer, irgendwas daran zu finden, was ich nicht gut finde.
Ja.
Und das ist bei ihm auf jeden Fall auch so. Wie gesagt, das ist, glaube ich, das komplette Gegenteil von dem, was ein Curse macht. Aber wenn ich dem zuhöre, habe ich das Gefühl, ich sitze neben dem im Auto, während er vor der Polizei wegfährt, während er einen Container aufbricht oder was auch immer so. Das ist was ganz anderes, aber es ist was, was mich, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, genauso an Rap fasziniert und es gehört irgendwie in diese bunte Tüte Gemischtes da mit rein. Deswegen muss ich das auch picken.
Ja, geil. Also ich muss sagen, ich kenne da zu wenig von ihm.
Mhm.
Ich fand sehr beeindruckend auch sein Fire in the Booth von ihm. Fand ich,
ja, absolut.
Fand ich sehr cool auch. Ansonsten kann ich kenne einfach zu wenig von ihm.
Ja, aber das Ding ist, wenn du das kennst, dann kennst du eigentlich auch schon alles, aber das ist trotzdem nicht die Absage daran, sich das nicht auch noch alles anzuhören. Aber es ist das, was du da gehört hast, das bekommst du halt wirklich durchgehend.
Ja, auf jeden Fall, das ist doch geil.
Und ich bin ein großer Fan von Jay Jiggy und seinen Reactions.
Ja, ne? Killer.
Und da weiß ich auch immer schon, wenn er auf Call der Goldstein reactet, genauso wie wenn er auf Summer Jam reactet oder auf Shindy reactet, so, da weiß ich immer schon, da sind wir auf einer Linie. Wir haben neulich auch mal Sprachnachrichten so ausgetauscht. So. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe ihm das Buch geschickt, weil ich gesagt habe, ich weiß oder ich denke, es wird dir gefallen. Und er hat sich dann gemeldet und gesagt, er liest nie. Aber jetzt hat er sich ein paar Tage schon erwischt dabei, wie er morgens ein Vorwort geschmökert hat. Und das fand ich schon gut auf jeden Fall.
Ja, das sieht doch auf dem Rücken drauf auch von SSEO, ne, dass er normalerweise nicht liest, oder?
Nee, der hat es einfach gar nicht gelesen.
Ich habe fast angefangen zu lesen. Sehr gutes Buch. Echt gut auch. Wo du gerade Jay Jiggy erwähnt hast, bei ihm gibt es ja immer so, es gibt keine Folge ohne ihn. Dann ist ja immer Bushido gemeint. Und bei mir gibt es keine Folge ohne ihn. Damit ist jetzt nicht Bushido gemeint, sondern, also erstmal, was ich richtig geil fand, aus deinem Buch auch wieder heraus, ein Songtipp, den ich mir sofort angehört habe, weil ich ihn nicht kannte, weil ich auch in der Zeit, wo Casper, Materia und so hochgekommen sind, da hatte mich, wenn ich mich richtig zurückerinnere, Deutschrap so ein bisschen verloren. Ich habe wieder sehr viel US-Rap gehört, weil das war ja dann auch die Phase, wo dann auf einmal Akro Berlin da war und da war ich halt wirklich völlig raus. Da war, glaube ich, wie viele. Ich hatte so diese Schockstarre und dachte, was ist denn jetzt los? Was ist denn mit meinem friedlichen Hip-Hop und so? Ich konnte halt zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht relaten mit Akro Berlin. Hat sich alles auch ein bisschen relativiert jetzt. Aber da hatte mich Deutschrap so ein bisschen verloren. Ich habe das dann auch mit Casper und so alles einfach nicht mitbekommen, muss ich sagen. Dann habe ich mir Supermänner angehört und dachte, what the fuck, was ein geiler Song, ist ja bei dir bei Memory Lane, glaube ich, in der in der Rubik mit drinne. Und da rappt er auch über denjenigen Artist, den ich jetzt meine mit, es gibt keine Folge ohne mich. Das ist Dannemann. Erkennt man auch schon am T-Shirt. Hast du das erkannt, das T-Shirt?
Ich habe es gesehen, natürlich, aber ich habe es nicht erkannt. Nein,
Das ist eine Dannemann.
Oder Dende.
Das ist also eine 1-4.
Ja.
1-2.
Zeige und Mittelfinger würden Peace ergeben.
Genau.
Ja, genau.
Vom 1-2-Album 2.
2, ja.
Ich könnte mich jetzt auch überhaupt nicht entscheiden, ob ich Gefährliches Halbwissen nehme oder 2. Ich würde für mich jetzt, ich persönlich finde 2 noch ein bisschen geiler, weil ich die Beats cooler finde, mit jazziger und so. Ansonsten, Dende ist Dende immer in Höchstform. Und ich finde ja auf dem Album ist sind andere Deutsch, also machen die ja generell viel, dass die Deutsch-Rapper samplen. Und sie haben unter anderem auch Deutsch-Rapper gesampelt, die du im Buch hast. Und das fand ich so schön, dass du die im Buch hast. Luke und Swift.
Ja.
Soundcheck. Ich finde es so großartig. Das sind für mich auch so, die haben immer viel zu wenig Props in meiner Welt. Viel zu wenig Props.
Absolut.
Weil die so fantastisch sind. Und auch die wurden gesampelt hier auf dem Album. Und ich habe auch im Interview gelesen, wie sehr die sich gefreut haben, dass Dendemann und ein Zoo sie gesampelt haben. Und also über Dendemann könnte ich jetzt, genau wie über Curse, eine ganze Podcast-Folge machen. Also ich weiß nicht, was ich zu Dendemann noch sagen soll, an Superlativen auch. Ich habe ihn jetzt auch zuletzt gesehen, als er in Hamburg wieder auf Tour war und in Dortmund. Ich habe die letzte Tour zweimal gesehen. Da war er jetzt letztes Jahr nochmal unterwegs. Und ich oute mich jetzt mal. Ich stand da in Hamburg und mir sind wirklich Tränen die Wange runtergelaufen, weil ich so nostalgisch wurde und ich auch nicht wusste, was mich erwartet, weil er ja lange Zeit nichts mehr gemacht hatte. Und er hat so eine unfassbar gute Show auch gemacht. Und ich habe hier noch, du hast noch ein Album, ne? Glaube ich.
Habe ich noch eins oder noch zwei?
Oder hast du noch zwei? So viel, wie du Zeit hast. Ich habe nämlich noch eine Rubrik. Und zwar, du hast ja auch Intros und Opener gemacht. Ja. Und ich würde das jetzt gern mal, weil ich gerade Dende erwähnt habe, auf der Live-Tour, in das Live-Business übertragen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn du auf Konzerten bist. Mir persönlich, ich finde das immer total spannend, wie kommen Menschen auf die Bühne, also die Acts. Mit welchem Lied kommen die auf die Bühne? Kommen die, wenn es eine Gruppe ist, alle zusammen? Kommen die einzeln hintereinander? Weil ich finde immer so dieser erste Auftritt, das erste Sehen, wie sie sind, finde ich total spannend.
Klar.
Fällt dir irgendein Act ein, wo du sagst, Alter, wenn der auf die Bühne kommt?
Ich muss ja gestehen, ich bin nicht so der Konzertsänger. Das hat gar keine Gründe. Ja. Aber irgendwie höre ich Musik immer lieber im Wohnzimmer oder beim Laufen auch sehr, sehr gerne. Aber es hat sich doch irgendwie ergeben, dass ich in letzter Zeit wieder öfter auf Konzerten war und musste jetzt direkt sowieso an SSIO denken. Auch weil du ihn gerade nochmal genannt hast.
Ja.
Ich war in Frankfurt bei der Show im Dezember und das ist sowieso einfach nochmal krass, weil ich habe den halt kennengelernt, bevor der sein erstes Album rausgebracht hat. Weil ich habe in Bonn Tantenbusch gewohnt, als ich in Bonn studiert habe, wo er ja herkommt. Und dann gab es damals, 2011 meine ich, dieses erste Mixtape von ihm und ich habe ihn für die Juice interviewt. Und das war halt bevor dieses erste richtige Album rauskam, Bumsen. Und einer meiner besten Freunde, der meinte damals, frag den doch mal, ob er jemanden hat, der seine Shows bucht. So, wenn nicht, gib ihm mal meine Nummer. Und da habe ich es halt zu CEO gesagt und meinte so, also wenn du Bock hast, melde dich mal bei dem. Und dann war er so, boah, live auftreten und so, weiß ich jetzt nicht genau, finde ich irgendwie peinlich. Mhm. Und dann fast forward so, ne, Rock am Ring, Splash, Headliner, jetzt die Tour komplett ausverkauft und so. Also so sehr von 0 auf 100 habe ich das selten irgendwo gesehen. Und bei ihm war das schon auch einfach eine krasse Show. Und der kam halt, wie das in letzter Zeit öfter mal üblich ist, aus dem Bühnenboden geschossen so.
Ja.
Was ich mir wahnsinnig kompliziertes, gefährliches Prozedere als wahnsinnig gefährliches, kompliziertes Prozedere vorstelle, so. Und also der kam da rausgeschossen, war sofort da und dann war auch wirklich anderthalb Stunden lang einfach Rap. Und das ist so krass zu sehen, wie der da in der Jahrhunderthalle aufgetreten ist. Da waren die unterschiedlichsten Leute. Also das war so ein Publikum wie bei KIZ das letzte Mal, würde ich behaupten. Also da war alles dabei, aber alle hatten die Arme oben, was ich auch selten und lange nicht mehr in der Größe auf einem Rap-Konzert gesehen habe, weil in den letzten Jahren halt immer Moshpits eher so an der Tagesordnung standen, bei Rin oder bei Soli oder was auch immer so. Also deswegen, ich denke sofort an SSIO, weil das eins der letzten Konzerte war, die ich gesehen habe und es einfach, ja, war geil.
Ja, nice. Habe ich leider noch nie live gesehen, würde ich mir auf jeden Fall auch geben. Live.
Kann ich sehr empfehlen. Der ist wirklich eine richtige, gute Rap- und Hip-Hop-Show mit tollem Bühnenbild. Der kann einfach krass rappen. Hat einen Backup-Rapper dabei, eine Band. Und das ist richtig gut.
Ja. Ich war ja bei Dendemann und ich würde sagen, Dendemann ist genau das Gegenteil davon. Und ich mag das aber auch, weil Dendemann schlunzt ja immer so auf die Bühne. Der kommt da immer einfach so von der Seite reingelaufen. Und das war jetzt auch bei Hamburg, also als ich in Hamburg war, war das so, Leute halt in seiner Hometown natürlich auch ausgerastet. Und er stand dann da einfach nur so, hat sich das angeguckt. Und das Erste, was er meinte, ich bin's doch nur. Ich fand das so smart und hat dann angefangen zu rappen. Und ansonsten bin ich total aber für auf die Bühne kommen. Was ich schon immer cool fand, ist Blumentopf. Also wie die Konzerte anfangen, weil die ja nicht als Crew zusammen auf die Bühne kommen, sondern immer 2-2.
Ja. Yeah.
Also nee, es kommen erst 2 und dann kommt einer immer dazu. Und das finde ich immer sehr, sehr smart auf jeden Fall.
Das stimmt. Die habe ich auch, glaube ich, eins meiner ersten Konzerte. Blumentopf und Beginner waren die ersten Konzerte, die ich überhaupt je gesehen habe.
1A finde ich auch ein hammergutes Album, ey.
Ja, definitiv.
Das ist ein hammergutes Album. Hast du noch, ganz kurz, bevor du noch einen machst, du hast ja in deinem Buch auch Number One Spot, die Kategorie drin, wo Feature-Gäste die Show stehlen. Umgewitzt auch wieder aufs Live-Game, falls du das mal mitbekommen hast, wo die Vorgruppe besser war als der Hauptact oder den Hauptact in den Schatten gestellt hat.
Ja, das hat aber nichts mit Rap zu tun, sondern ich war 2008, glaube ich, mal in Köln im Luxor und habe da MGMT gesehen, vor 300 Leuten oder so. Also wirklich lange bevor die so richtig groß und hype waren und auch bevor dieser Kid Cudi-Song und so rauskam mit dem Sample von denen. Und als Vorgruppe waren Lawrence and the Machine da.
Ja.
Und ich war jetzt vor einem Monat oder so mit meiner Frau in Berlin und wir haben in der Uber-Arena Florence and the Machine gesehen halt. So vor, was weiß ich, wie vielen tausend Leuten. Aber das war damals, hat sich das schon abgezeichnet. Die war einfach eine kranke Performerin. Bei Rappern, das ist eine gute Frage. Da fällt mir jetzt tatsächlich auf Anhieb nichts ein, aber da fehlt mir auch die Konzertgänger-Routine, glaube ich. Aber wenn du so fragst, du hast es auf jeden Fall mal gesehen, denke ich, oder?
Ja, oft schon. Das heißt oft schon nicht, aber öfters auf jeden Fall. Und das Erste, was mir wieder einfällt, ist auf jeden Fall wieder 1-2, weil ich habe 1-2 vor Fettes Brot gesehen, hier in Kassel im Kulturbahnhof. Okay. Yeah. Da hatten die gerade ihre EP draußen, die Sport-EP. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, krass.
Ja gut, das ist schnell. Also mit der im Rücken, das ist ja klar.
Aber ich finde, Fettes Brot, ich bin auch totaler Fettes Brot-Fan immer noch und früher auf jeden Fall auch gewesen. Und ich finde, die sind immer sehr mutig, weil die hatten immer sehr, sehr gute Voracts. Ne, die hatten auch Orsons und so. Also ne, die haben da schon immer auch eine Fallhöhe quasi gehabt, dass die sich immer sehr, sehr gute mitgenommen haben. Also das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Da habe ich dann auch das erste Mal, darüber habe ich Dennemann kennengelernt dann auch. Und was ich krass finde, ist jetzt aber kein Deutschrap, das ist amerikanisch. Kennst du The High and the Mighty? Also hast du früher so viel Ami-Rap gehört?
Ich kenne die auf jeden Fall. Ja.
Im Conference-Umfeld hießen die irgendwie so. Die waren in München und da war vor Act einfach Eminem. Da hatte er gerade sein erstes Album draußen. Und da war zu dem Zeitpunkt offensichtlich der Heine Meidi irgendwie noch so, und da war einfach Eminem vor. Da war alles aus. Da war wirklich alles aus. Der kam auf die Bühne und da hast du schon gewusst, krass. Also, was da gerade auf die Bühne gekommen ist, unfassbar.
Das war echt ein cooler Moment.
Geil. Gut, dann hau noch ein Album raus, wenn du magst.
Es ist eine EP, ich hoffe, das ist auch okay, und zwar Das Grauen von Grimm 104. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht doch ein Album nehme, aber irgendwie finde ich, kommt auf dieser EP alles zusammen, was ich an dem schon immer so gerne mochte. Also da ist auch so eine ganz bestimmte Delivery, eine ganz bestimmte Beobachtungsgabe und wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und verstehen uns privat auch sehr gut und haben viele Themen, über die wir uns irgendwie gut unterhalten können, wo ich sagen würde, das fällt mir bei anderen Leuten sehr schwer. Also er hat so ein ähnliche Interessengebiete, manchmal auch für so sehr abseitige Themen. Und auf dieser EP, die ist ein bisschen wie so eine Konzept-EP, behandelt er eben so den Horror oder den Abgrund, den menschlichen Abgrund. Manchmal sind es aber auch eher so Fantasy-Stories und ein Song über Juri Gagarin im All und diese endlose Leere. Es gibt einen Song über Menschen, die in den U-Bahn-Schächten in Berlin wohnen. Und es gibt einen Song, der heißt Abel 19. Das ist eine Coverversion von einem Song von einem österreichischen Liedermacher. Ludwig Hirsch heißt der. Hm. Und der hat das Lied schon mal, ich glaube, in den 80ern oder so gemacht. Und Grimm hat das von Markus Steiger, seinem damaligen Chef bei rap.de, wo er Praktikant war, gezeigt bekommen. Und hat schon ganz lange die Idee gehabt, davon mal eine modernere Version zu machen. Und in dem Lied erzählt er halt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber also wer Grimm schon mal live gesehen hat oder auch Musik von ihm gehört hat, der weiß, dass er eben sehr enthusiastisch, sehr viel Energie seine Musik, seine Texte vorträgt. Und auch in dem Song macht er das und erzählt da von einer Begegnung zu später Stunde vor einem Club oder einer Kneipe zwischen zwei Männern. Und so viel kann ich, glaube ich, verraten, es geht nicht gut aus. Und das ist so, also da muss ich wirklich sagen, die Art und Weise, wie das performt ist, das ist für mich wirklich unerreicht. Also in der Dringlichkeit, in der schauspielerischen Leistung, die da drin steckt, ohne dass es gleichzeitig irgendwie so schwülstig wird und so. Das ist, das kann man jetzt auch nicht dauernd hören, tue ich auch nicht, aber das möchte ich wirklich allen Menschen, die das hier hören, ans Herz legen. So wie generell seine Musik, aber ich finde, Die hier, das ist so in a nutshell Grimm 104. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, ja.
Ja, cool. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich meine, ein Freund hätte mir mal einen Song geschickt. Hat der einen mit Jan Delay zusammen? Gurke im Wodka oder irgendwas?
Ja, genau, richtig. Ja, ja, ja.
Ja. Genau. Der hat mir mal einen Freund geschickt, den Song. Habe ich sehr gefeiert, auf jeden Fall. Da habe ich auch irgendeine Zeile rausgenommen bei meinem anderen Podcast, Unternehmer Jam Session. Da fange ich immer an mit, dass ich ein Hip-Hop-Zitat umwandle auf Podcast.
Mhm.
Und da weiß ich noch, ich weiß die Zeile nicht mehr, aber aus dem Fall, aus dem Song habe ich eine Zeile genommen. Ja, ein sehr cooler Song.
Sehr cooler Song, kam aber auch zu spät, glaube ich, für die Gegensätze ziehen sich an, weil das wäre ehrlich gesagt auch nichts, was ich jetzt erwartet hätte, dass die beiden so zusammen machen. Aber ich glaube, Grimm hat einfach gefragt und Jan hatte Bock und finde ich gut. Also ist ein guter Song geworden, auf jeden Fall.
Ja. So, jetzt habe ich, ich nehme jetzt zwei, weil die für mich zusammengehören und ich noch die unterkriegen will, auf jeden Fall. Mal gucken, ob du ihn kennst. Mackie Berlin Nuts.
Nee, sagt mir gar nichts.
Geil. Guck mal, kannst du auch direkt bitte auschecken.
Auf jeden Fall. Das Cover sieht auch schon wieder so geil aus.
Ist Berliner. Habe ich kennengelernt, nachdem ich auch das Buch Imagine gelesen habe. Und war auch bei mir im Podcast dann dankenswerterweise zu Gast. Super smarter Typ. 90s Boom Bap. Coole Texte. Klingt überhaupt nicht hängen geblieben oder so.
Mhm.
DJ Robert Smith ist ganz viel dabei. Screwholic produziert sehr viel für ihn. Der hat, glaube ich, auch für Bushido produziert.
Genau.
Sehr, sehr schönes Album, gute Texte. Kann man, wie ich finde, zu jeder Zeit sehr, sehr gut hören. Ob im Wohnzimmer, draußen beim Laufen. Live durfte ich ihn auch schon sehen letztes Jahr, weil er Vorgruppe war von einer, ich möchte jetzt auch mal eine Künstlerin ins Spiel bringen. Spillis aus Österreich.
Das geht auch nix.
Die haben zusammen einen Song gemacht. Darüber habe ich dann auch Spillis entdeckt. Der Song heißt Fallen, ist auf dem Album davor von Mackie Berlin. Das Album heißt Gold. Und bevor ich aufgefallen bin, bin ich gefallen. Das ist, glaube ich, eine Line von ihr. Finde ich sehr cool. Naja, auf jeden Fall. Mhm. Sie unterwegs mit Jazzband, ist sehr jazzy, gute Texte, ich würde sagen erwachsen, auch viel in so Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und sie featuret hier auf ihrem zweite Album, glaube ich, bei Halt den Moment an, eine weitere Künstlerin, siehst du, jetzt versuche ich alles reinzubringen, was mir wichtig ist, die ich auch schon ganz lange höre, die meiner Meinung nach im Rap-Kosmos auch viel zu wenig Beachtung findet. Du hast sie im Buch irgendwo mal ganz kurz erwähnt. Fiverr MC.
Ja.
Finde ich eine großartige Künstlerin. Die ist so smart auf der Bühne, wenn man die live sieht.
Voll.
Unfassbar gute Texte. Und dass die beiden zusammen einen Song gemacht haben. Und Spillis war auch bei mir zu Gast im Podcast und hat mir auch verraten, dass Fiverr für sie eine ganz, ganz wichtige Inspiration war und sie total happy war, dass dann Fiverr auch zugesagt hat, zusammen einen Song zu machen. Also die beiden kann man super cool zusammenhören, Mackie Berlin Nuts und Spillis, sehr, sehr entspannte Musik.
Spannend, muss ich auf jeden Fall mir auch anhören. Auch wieder so ein schönes Cover. Also das ist zum Beispiel auch was. Ne? Kann ja sein, dass irgendwann mal ein zweiter Teil entsteht vom Buch und dann muss ein Kapitel auch nur über Cover geben.
Ja,
ja, definitiv. Also das ist völlig klar. Weil es gibt so, gerade auf Vinyl, finde ich, wirkt es ja auch alles immer noch mal viel schöner.
Ganz kurz, kann ich noch kurz eine witzige Begebenheit
kloppen?
Zu einer Künstlerin, die du erwähnt hast. Ich glaube, in dem Kapitel Features, die es irgendwie gar nicht geben könnte. Da hast du über die drei Females, die zusammen gerappt haben, Briggs, Sabrina Setlur und
Cora E.
Und Cora E. Briggs kommt ja aus Kassel, wusstest du das?
Ja, ich habe irgendwann mal einen Podcast mit ihr auch gemacht, glaube ich.
Geil!
Also doch, ja.
Das ist jetzt way back, ist an sich auch keine, jetzt so, aber ich finde das total witzig, weil ein guter Freund von mir, der hat irgendwann ein Mädel kennengelernt, hat gesagt, hier, die hat noch eine Schwester und lass doch zusammen abends mal weggehen, die wollen ins Star Jam gehen. Das war früher der Hip-Hop-Club in Kassel, auch total legendärer Hip-Hop-Club. DJ Chili T legt da auf, schöne Grüße auf jeden Fall, der ist immer noch aktiv. Und dann bin ich da halt einfach so mitgegangen, wie das so ist. Und da war die Schwester einfach Briggs.
Ja. Allein ist die Welt.
Ich habe schon mit Briggs zusammen getanzt im
Da Jam, da war sie aber noch nicht jetzt, ich weiß, da hatte sie, glaube ich, auch den Song mit Walking Large und so noch gar nicht. War halt, da hat sie gerade angefangen. Bricks. Habe ich schon mit ihr getanzt.
Walking Large, der Song mit ihr aber auch sehr, sehr krass, muss ich sagen. Habe ich neulich auch nochmal wieder gehört. Andere Walking Large. Also wenn es einen zweiten Teil vom Buch gibt, dann gibt es auf jeden Fall auch ein Kapitel über englischsprachigen Rap in Deutschland, weil der kommt ja im Buch gar nicht vor, aber da gibt es so viele wichtige Sachen. Harlequins, Square One, aber auch also neuere Sachen auch, ne? Also zum Beispiel Sirius Klein oder Calvin Cold oder so. Es gibt auf jeden Fall wirklich gute Sachen, die man da droppen müsste. Ich habe aber als letztes jetzt mich doch entschieden für was deutschsprachiges, auch was kleineres, und zwar Helmut.
Geil. Oh. Habe ich neulich erst für mich entdeckt.
Ja, ich auch, erst letztes Jahr, und glaube, ich nehme jetzt einfach Zwissmann unter Feuer, auch wenn es noch andere, der erste vollkommen symmetrische Mensch zum Beispiel, gibt von ihm auf. Also allein die Albentitel sind halt schon wirklich auf Poster, Plakatdruck würdig. So. Und keine Ahnung, ich finde das einfach schön. Das ist auch wieder so jemand, der mit Sprache spielt, der irgendwie mit einer Vortragsweise spielt, der ein total schönes Gespür auch für Samples hat, sich selbst nicht zu ernst nimmt, aber gleichzeitig die Kunst doch sehr, sehr ernst nimmt. Aber dabei nie verkopft ist. Ich finde, er macht alleine eben total tolle Sachen, dann aber auch mit seinem Kumpel Mias ZK macht er auch sehr gute Sachen. Da machen die zum Beispiel so einen Twitch-Livestream, bei dem die immer jeden Mittwochabend live einen Song machen, mit Gästen auch zusammen.
Geil. Ja.
Das ist richtig geil. Und da gibt's dann auch immer noch ein Tape dazu. Da gab's jetzt vorgestern, ist das zweite Stream-Tape rausgekommen. Das klingt ganz anders als die Sachen, die er solo macht. Also das ist wirklich komplett Banane und irgendwie auch sehr, sehr anarchisch fast schon in seiner Machart. Aber er und Mias und auch Josef Steinschleuder, den man, glaube ich, eigentlich eher aus dem Battle-Rap-Kontext kennt, der aber auch manchmal mit denen Musik macht, so, die haben mir auf jeden Fall nochmal so eine ganz neue Freude für Rap gegeben. Und deswegen kann ich das wirklich uneingeschränkt empfehlen. Das ist richtig, richtig gutes Zeug. Das müsst ihr euch anhören, wirklich.
Ja. Unabro, unterschreibe ich. So, jetzt haben wir, glaube ich, nichts mehr, ne?
Also, nee, jetzt sind wir, glaube ich, quitt.
Sind wir quitt.
Und perfekt in der Zeit.
Wollte ich noch einmal kurz Eigenwerbung machen? Ich habe nämlich einen Traum erfüllt. Ich habe mir einen Traum erfüllt. Und zwar gibt es zu meinem Podcast eine Vinyl.
Geil.
Das ist eine Beat-Vinyl.
Ja.
Einmal hier für Unternehmer Jam Session und einmal für Beats, Rhymes and Love. Alle Beats sind produziert von LST The Funky Child. Den habe ich schon ein paar Mal erwähnt.
Genau.
Kann ich auch alle Alben von empfehlen. Sehr, sehr entspannter Dude, auch alles sehr jazzy. Und es war immer ein Wunsch von mir, irgendwann mal eine Vinyl zu machen. Und als nächstes kommt eine Podcast-Folge auf Vinyl. Da habe ich noch mehr Bock drauf. Und so kann ich nämlich auch nochmal LST reinbringen. Und also ihr könnt jetzt noch 1000 Stunden weiterquatschen. Ich hatte noch so viel.
Absolut, Plan, auf jeden Fall.
Weil ich auch diese ganze Ära als diese Beat-Szene so aufkam und Dexter, Stuff Daddy und so, auch das war auch so eine coole Zeit, fand ich. Die hat mich, glaube ich, auch zurück zu Hip-Hop geholt.
Das kann ich mir vorstellen, ja, auf jeden Fall.
Die hat mich da zurückgeholt. Und yes.
Es ist wirklich, ne, also man könnte jetzt, ich könnte direkt das nächste Buch schreiben oder direkt die nächste Folge mit dir aufnehmen. Das ist einfach, ich glaube, man hat das jetzt auch gemerkt, ne? So, wenn man so für die Musik brennt, wie du oder ich, dann hat man immer was, worüber man reden kann eigentlich.
Ja.
Und man kommt auch wirklich von Hölzgen auf Stöcksken, wie man bei uns im Ruhrgebiet sagt.
Ja, genau. Und deswegen habe ich vorhin auch schon gesagt, ich kann gar nicht verstehen, wie du auf einmal aufhören konntest mit dem Buchschreiben. Also ich verstehe es natürlich, dass du irgendwann
sein
muss, nur weil dann geht's los und dann...
Ja, irgendwann kam halt der Verlag und hat gesagt, so pass mal auf, mein Freund, du hast hier unterschrieben und jetzt muss das aber auch irgendwann geteilt werden. Und das war wirklich so. Und im November musste ich das dann abgeben, weil das musste schon, weil der Umschlag relativ aufwendig gestaltet worden ist, musste das schon relativ früh in den Druck gehen. Normalerweise ist es ganz so eine lange Vorlaufzeit, aber es ging nicht anders. Das war wirklich so, als wenn mir jemand das Blatt unter den Händen weggerissen hat. So. Aber es war okay, wie ich vorhin schon meinte.
Absolut. Es ist ja auch für sich, es steht ja auch völlig sehr, sehr gut so da. Ne? Es war ja nur, ich wüsste nicht, wie ich hätte Stopp machen sollen. Ich jetzt ganz persönlich. Aber geil. Aber auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, dass du das Buch geschrieben hast.
Sehr, sehr gerne.
Weil es hat wieder ein Feuerwerk bei mir entfacht. Mich wieder mit ganz vielen Dingen. Und Hausmark habe ich wieder gehört.
Oh ja, auf jeden Fall.
Seitdem.
Unterschätzen. Wirklich. Sehr gutes Album, ja. guter Rapper, gute Beat.
Ja, wie immer, ne, heißt der Song? Oder für immer?
Für immer, genau. Ja.
War bei mir völlig in Vergessenheit geraten. Ich habe den auch auf Vinyl und als ich das gelesen habe, habe ich mir auch direkt die Vinyl dazu aufgelegt.
Stark.
Also genau dafür, also vielen Dank, dass du das Buch geschrieben hast.
Dafür ist es da, ganz genau, sehr gerne. Wenn das bei irgendwem noch außer dir das auch auslöst, dann ist schon alles...
Ja, 100 Pro. Also das Feedback wirst du ja bekommen, gehe ich mal von aus.
Ja, hier und da auf jeden Fall doch. Das freut mich immer sehr.
Yes. Du warst jetzt aber schon auf Tour, ne? Also hast du schon ein paar Shows gespielt?
Anderthalb, sagen wir mal so. Aber jetzt nächste Woche, also wenn der Podcast draußen ist, ist es schon passiert, aber nächste Woche kommen so Brettermine am Stück und dann nochmal im Sommer ein paar und so und dann übers Jahr geht's um so ein paar.
Ja, cool. Also wir sehen uns auf jeden Fall in Kassel, hier im Schlachthof.
Yes.
Bin ich am Start? 10.4. Hast du eigentlich irgendjemanden am Start? Jetzt kannst du ja droppen, ist ja, weil es anderen gibt.
Ist noch in Verhandlung gerade. Ich kann es noch nicht genau versprechen, aber ich glaube, es funktioniert auch ohne Silvik. Also ich habe auch genug Material für eine Solo-Show
sozusagen. Ja. Ja. Geil. Gut, ich danke dir.
Ich danke dir.
Also wenn du nochmal Bock hast, wir können noch weitermachen. Also ich könnte
dann machen wir nochmal einen Teil 2, auf jeden Fall, ja.
Und jetzt lass dich aber erstmal in Ruhe. In Ruhe feiern.
Danke für die Einladung. Danke,
dass, ja, dass du gekommen bist.
Tschüss.
Ciao, ciao. Mic drop, das war Beats, Rhymes and Love mit Jan Wehn. Ich hoffe, ich bin mir sicher, ihr konntet euch die ein oder andere Hip-Hop-Entdeckung aus diesem Gespräch herausziehen. Für mich Entdeckerfreude immer die schönste Freude. Und das bringt mich gleich zu dem, was ich schon im Intro sagte. Ich war am 10.4. im Schlachthof hier in Kassel zur Lesung von Jan Wehn anlässlich seines Buches Deutsch Rap. Und ich war erst das zweite Mal, meine ich zumindest in meinem Leben, auf einer Lesung. Das eine war bei Lars Ahmed anlässlich seines Buches Coming Home in Berlin war das. Und dann jetzt bei Jan Wehn. Und es war ein wunderschöner Abend im Schlachthof, auch ein hervorragendes Ambiente. Sehr, sehr nette Leute getroffen. Ich war zusammen mit Kai dort, schöne Grüße an der Stelle, und habe diese Lesung genossen. Und am Ende, und das ist jetzt völlig wertfrei gesagt, war es weniger eine Lesung, sondern vielmehr ein gemeinsames Video schauen, was sich natürlich bei dem Thema Rap, Deutschrap auch anbietet. Und Jan hat seine Sicht der Dinge dazu gesagt, zu den dort vorgestellten Videos. Ich habe fleißig mitgeschrieben, weil mich das immer interessiert, welche Videos werden dann vorgestellt und dass ich das dann auch nochmal nachschlagen kann, beziehungsweise nachlesen kann in meinem Handy. Und da habe ich direkt einen Faktencheck. Ich war nämlich vor kurzem in Berlin und habe dort auf dem Hip-Hop-Flohmarkt 2 Vinyls ergattert. Und diese 2 Vinyls stelle ich in einer Folge von Beats, Rhymes and Love, dem zweiten Teil mit Mackie Berlin Nuts, zusammen vor. Denn ich war auch mit Mackie zusammen auf diesem Hip-Hop-Flohmarkt. Und die eine verrate ich nicht, die andere, weil das ist jetzt schon mal eine Klarstellung im Voraus für eine Folge, die noch kommt, ist Skills on Mass wie wir, eine 12-Inch, die ich gekauft habe. Und ich war mir sowas von sicher, dass Jan Wehn sie vorgestellt hat, an diesem besagten Abend. Und ich habe dann, ich konnte ja nachlesen in meiner schlauen Liste, und ich habe sie dort nicht wiedergefunden. Und ich habe es vermutlich verwechselt mit Da Force. Komme auf den Punkt, das Video hat er nämlich gezeigt. Und die Rapperin, die dort gefeatured wird bei Da Force, ist Melly. Und Melly ist ja auch Teil von Skills on Mass. Und das habe ich da mit Sicherheit verwechselt. Insofern, Da Force, komme auf den Punkt, mega geiler Track, den ich vorher auch nicht auf dem Schirm habe. Auch da wieder an diesem Abend eine Entdeckerfreude für mich gewesen. Ich nenne gleich noch 2 weitere, was mich sehr geflasht hat. Was mich auch sehr geflasht hat, ist ein Zitat von Melly, oder heißt sie Melly, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, ehrlich gesagt, aus dem Song von Da Force, wie gesagt, nicht von Skills on Mass, von der 12-Inch. Gesellschaft will was, ich will auch was. Finde ich echt ein starkes Statement von Melly. Und vor allem in dem Alter, ich vermute mal, sie war Anfang 20,
bin nicht genau sicher, vielleicht sogar unter 20, weiß ich nicht genau, als sie das getroppt hat, finde ich jedenfalls eine sehr, sehr starke Line. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, ich habe noch zwei weitere Sachen entdeckt, die ich dann im Nachgang für mich angehört habe. Das eine ist, auch da weiß ich nicht, wie man sie korrekt ausspricht, Seren. Der Track heißt auf jeden Fall Synergie. Auch eine sehr, sehr junge Rapperin. Ich meine unter 18, 15, 16 irgendwie so. Die kannte, wenn ich das jetzt nicht verwechsel, mit der nächsten Rapperin, Sahide, Privilege. Der Song, da meine ich, hätte Jan gesagt, sie wäre 15. Und ich finde das unfassbar beeindruckend, welche Skills in diesen jungen Jahren schon vorhanden sind. Und beide Songs haben mich auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten und auch den Weg in meine Playlist gefunden. Ansonsten, wenn man vielleicht auch was Kritisches sagen möchte, was heißt was Kritisches oder was ich mir vielleicht gewünscht hätte von so einem Abend, vielleicht Sachen vorzustellen, die nicht den Weg in das Buch gefunden haben, weil ich davon ausgegangen bin, aber vielleicht auch eine falsche Annahme meinerseits, nur weil ich das Buch hatte, dass alle, die da sitzen, wahrscheinlich auch das Buch haben, gelesen haben oder sich da gekauft haben, gab nämlich auch einen Verkaufsstand. Und ich hätte es einfach ganz cool gefunden, wenn es vielleicht so ein paar Bonus-Dinger gegeben hätte, die nicht den Weg ins Buch gefunden haben. Und dass das sozusagen nochmal so ein Bonbon ist für diejenigen, die auch zu der Lesung gekommen sind. Das wäre das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte. Ansonsten war es ein sehr, sehr schöner Abend. Ich habe auch kurz mit Jan noch gequatscht und genau, freue mich auf einen zweiten Teil mit Jan, dann vielleicht bei Unternehmer Jam Session. Da schauen wir nochmal. Ansonsten noch einmal an dieser Stelle der Hinweis auf den 10.05. Dort lege ich ein paar Platten auf im Café Vinyl in Bremen im Rahmen der Veranstaltung Kuchenschmaus und Plattenrausch. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn ihr dort nicht könnt oder den Podcast gehört habt und die Veranstaltung war dann schon vorbei, am 10.06., also 4 Wochen später müsste das ja dann der Logik nach sein, es ist ein Mittwoch, gibt es die zweite Beats und Business Veranstaltung im Voyage in Kassel. Thema ist Rap und Unternehmertum aus Kassel-Nordhessen. Dort freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Ich werde da noch ganz oft drauf hinweisen. Und ansonsten, ich bin draußen, wie die Einladung zu diesen beiden Veranstaltungen ganz einfach zu merken eigentlich. 10.05. Bremen, 10.06. Voyage in Kassel. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Ciao, ciao.